Hallo und recht herzlich willkommen zur 132. Folge des Lorewalkers zusammen mit dem wunderbaren Marcel.
Und dem herausragenden Maurice. Mann, ich
Ja.
wollte mir was überlegen. Shit. Aber jetzt schon wieder nicht. Ja,
ja, nächstes Mal.
Ja, bestimmt.
Heute haben wir ein sehr besonderes Thema. Ich habe gerade eben schon, als du noch kurz AFK warst, mit dem Chat schon so ein bisschen gequatscht. Ich habe auch schon gesagt, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsthemen.
Ja.
Aber gleichzeitig befinden wir uns hier auch auf sehr wackeligem Boden.
Ja.
Denn heute soll es um Anschee gehen.
Ja. Ja. Ist außergewöhnlich, ne, was da, so ein kleines Fest mit wenig Änderungen von einem komplett lore-unrelevanten Ding zu einem komplett lore-relevanten Ding wird. Finde ich super, by the way.
Ja, genau. Es geht ums Sonnenwendfest. Ist ja aktuell in WoW. Ich weiß gar nicht, wie lange das noch geht.
Weiß ich nicht. Ich glaube auch nur noch ein paar Tage, oder?
Ja, geht ja mal irgendwie ein paar Wochen. Jedenfalls, da wurden ein paar neue Questinhalte hinzugefügt.
5.
Und da
Juli.
Wird uns ein bisschen Lore erzählt. Ah, gar nicht mehr so lange.
Nee.
Das heißt, wenn ihr das hört, kann man es wahrscheinlich nicht mehr machen.
Nee. Am 5. kommt die Folge Otto normal raus. Sonntag, ne? Das ist der Sonntag, glaube ich, ja.
Ja. Ich bin zum Glück noch zugekommen. Was ich besonders schade daran fand, ist so ein bisschen, dass das gar nicht so einfach zu finden ist. Also, wenn man nicht weiß, dass da was ist und sich einfach nur denkt, heißt ja das Sonnenwendfest, dann ignoriert man das auch schnell. Und das wäre mir, glaube ich, beinahe passiert, wenn du es mir nicht gesagt hättest.
Ja, klar, du hast halt den Typen im Silbermond, der quasi die Einführungsquest macht und dich ja dann nach Orkrimmar schickt und dann schickt er dich ja einmal Reihe um.
Ja.
Aber ja, du müsstest schon an sich zu dem Typen gehen, der da in Silbermond neben dem Handelsposten ist, ja. Das stimmt.
Das
ja.
Stimmt. Aber das bei mir ist halt so, wenn irgendein Feiertag ist, dann denke ich mir meistens so, ah, komm, habe ich schon 1000 Mal gemacht, ist mir egal.
Es gab jetzt kein großes Announcement im Patch oder so, 12.07, dass die das Sonnenwendfest stark überarbeiten. Das stimmt, ja. Das gab es auch nicht. Also wir wussten natürlich von den Daten her, dass da ein paar solche Sachen reingepackt wurden. Deswegen konnten wir es sehen. So, wir hatten die Blüten zum Beispiel, die da in der Luft sind. Das finde ich, by the way, richtig cool gemacht. Das sieht richtig schön aus über Silbermond. Auch über Orgrimmar. Das wussten wir nur, weil wir die Models gefunden hatten schon vorher. Ne? Also es ist wild.
Ja, aber dann, ich hab das ja dann kurz so gemacht. Dann dachte ich mir so, ja, okay, die schickt mich halt einmal durch die Midnight-Gebiete. Und so, und dann denke ich mir, ja, okay, das ist ja dann wohl der neue Inhalt, dass halt die Midnight-Gebiete dabei sind. Und dann habe ich dir schon auf WhatsApp geschrieben und gesagt, ja, was ist da los? Ist das alles?
Ich dachte mir auch schon so, wie ist das alles? Boah, voll geil, wie der einfach erzählt, wie du durchs Brachland fliegst und so. So richtig gut. Und der, wie ist alles?
Ja. Was hast du denn außer WoW gemacht die letzten Tage?
Geschwitzt und überlebt und geschwitzt und ja, eigentlich nichts. Ich bin am Arbeiten an meiner Webseite. Ist jetzt öffentlich. Also sie ist noch nicht frei. Sie ist jetzt im Beta-Modus quasi. Die ganzen Subs hier und Patrons haben quasi schon Zugang, um einfach mal die kleinen Kinderkrankheiten noch auszumerzen. Aber an sich ist die Seite jetzt öffnet, man weiß wieder, dass eine kommt und dass sie, wann sie ungefähr kommt. Und da bin ich gerade am Pumpen und am Machen und am Tun und ganz viel Inhalt und Kinderkrankheiten und sowas. Macht super viel Spaß.
Ja.
Und du?
Erstmal freue ich mich, dass du wieder eine Website machst. Und ansonsten, ich war unterwegs diese Woche. Vor allem gestern war ich viel unterwegs. Man weiß ja schon, dass Bonjour an den Jugendspielen arbeitet, also ein großes Sportevent.
Ja.
Und gestern war ich unter anderem Locations besichtigen. Ey, und das ist immer abenteuerlich.
Ihr könntet halt wirklich mal gegen das ARD und so shooten und sagen, WoW-Kellerkinder sind doch sportlich. Also falls ihr mal so jemanden braucht, ich bin zufälligerweise WoW-Kellerkind. Ich würde mich anbieten, ne?
Ich habe heute Rückenschmerzen von den Besichtigungen. Ich war noch gar nicht dabei, Sport zu machen.
Ja, der ist doch geil.
Nur das bisschen mal bücken und ein bisschen gucken und viel laufen und viel Treppen steigen, das hat gereicht.
Sehr gut. Ja, ich weiß noch, vorletztes Jahr war der in dieser Turnhalle gewesen, ne?
Genau, da waren wir in der Leichtathletikhalle. Diesmal ist was anderes. Ich kann noch nicht sagen, wo, das sieht man dann, wenn es kommt, aber wir waren in zwei Locations, die waren außergewöhnlich, weil wir wollen diesmal ein bisschen was Besonderes machen. Und deshalb hab ich mir obskure Locations angeguckt.
Ja, geil.
Ja, ja.
Auf jeden Fall geil, ja. Ja, bin ich gespannt. Habe ich gerne geguckt. War witzig.
Ja.
Da sieht man erstmal, wie unsportlich die alle sind und wie sportlich dann doch manch andere sind, wo du dir denkst, hä? Aber ja.
Ja, wartet man manchmal nicht. Manche der Streamer, die machen auch Sport privat, wo sie dann manchmal gar nicht drüber reden. Und auf einmal denkst du, huiuiui, da ist aber richtig was hinter.
Ich meine, wenn man dann auf einmal merkt, hat Matteo 1,50, ist es Matteo 1,50, ne? Also arm.
Ja, aber Matteo ist keine Ahnung. Also jeder, der sich mit Fitness und Muskelaufbau und so weiter auskennt, der fragt sich, wie das möglich ist. Also alle denken, der lügt. Weil der behauptet halt, dass er einmal am Tag Liegestütze macht und das war's. Und der hat ja ein Kreuz, also das ist damit eigentlich nicht möglich.
Ja, vielleicht macht er so noch hier und da. Das ist halt die Maus, wenn er die Maus bewegt beim Zocken, strengt er dabei Rückenmuskulatur mit an. Weißt du, das ist so, der ganze Arm geht quasi beim Zocken mit so. Vielleicht ist es das, wer weiß.
Das könnte sein. Ja. Kommen wir mal zu den News.
Ja. Wir haben gar nicht mal so viel in der letzten Woche jetzt gehabt. Was ganz interessant ist, dass Blizzard gestern nochmal, also das ist jetzt ein bisschen Lore von der Lore weg, aber das ist, finde ich, ganz gut. Blizzard hat gestern nochmal bekannt gegeben, dass sie an großen Komfort-Update arbeiten, also dass nicht nur 05, 07 jetzt so Komfort gebracht hat, sondern auch der nächste soll sehr viel Komfort bringen. Und zwar von der Flüssigkeit her, wie alles Mögliche läuft, wirklich nennenswerte Fehlerbehebungen, ein Rückwärtsbutton bei den Erfolgen, so nach wann ist Quartal K gekommen? Boah, ist jetzt 17 Jahre her oder was? 18 Jahre? Keine Ahnung. Wir kriegen einen Rückwärtsbutton. Wir können wieder einen Erfolg zurückgehen. Das kannst du dir gar nicht ausmalen. So, wow. Talent, oder? Ja, das ist crazy. Und wir kriegen ein eigenes Koordinatensystem jetzt ins Spiel. Also wir hatten ja die Map-Pins schon gekriegt, die sind ja auch schon richtig geil gewesen. Aber wir kriegen jetzt auch Koordinaten nach 20 Jahren WoW. Ja.
Das ist fand wild. Ich ja so wild in Dragonflight war das doch, ne? Es gab doch dieses, wie hieß das Feature noch? Dieses neue Archäologie-Feature, was nicht Archäologie
ja, war. Boah, ja, ich weiß, keine Ahnung, ey.
Genau, und da hatten die ja auch Koordinaten benutzt bei diesem einen Feature.
Ja.
Wo immer hieß, ja, du musst noch irgendwie so und so viele Schritte nach links und so weiter.
Ja, genau.
Genau, da dachte ich mir so, okay, sie haben jetzt Koordinaten lore-technisch etabliert, ihr könnt sie jetzt auch wirklich ins Interface reinpacken.
Ja, und jetzt pass mal auf, jetzt halt dich fest, okay? Jetzt halt dich fest. Es kommt noch eine weitere Quality of Life Improvement. Und zwar, ey, warte, ich muss aufwarten, bis du fertig bist. Weil sonst Fontäne, ne? Also.
Ich hab's geschafft.
Plündern. Wenn du Plündern in Option einstellst, dass du schnell Plündern anmachst, dann hat's dein gesamter Account. Du musst es nicht jedes Mal mit einem neuen Twink anmachen.
Ey, das ist bei jedem. Ja, bei jedem.
Das ist das Erste, was jeder macht.
Escape, schnell plündern, anmachen. Ja. Ja. Jedes Mal.
Das kommt auch, jetzt.
Weil es einer der ganz wenigen Einstellungen ist, die ja nicht charakterübergreifend ist.
Ja.
Das ist übel nervig. Vor allem, was denkt man sich dabei? Warum will man auf einem Charakter schnell plündern haben und bei dem anderen nicht?
Ja, also ich finde, das seit jeher gehört das eigentlich als immer an und wenn du es nicht haben willst, machst du es aus. Fertig. Also das sorry.
Zumindest seitdem Taschen halt jeder Taschen hat. Also kann uns halt EOTK oder so. Meinetwegen bei Burning Crusade und davor war es auch so ein bisschen so, dass du viel im Inventar Probleme hattest, aber jetzt ist ja so, keine Ahnung.
Also du verstehst, warum ich diese News jetzt hier mit reingebracht habe, weil die sind bahnbrechend. Also es ist wirklich bahnbrechend. Noch was Geiles kommt, Währungsfenster wird auch ein bisschen überarbeitet, dass man quasi einzelne Sachen einklappen kann, also ein bisschen mehr Übersicht in den 1000 Millionen Währungen, die wir auch in Midnight wieder haben. Und was ich persönlich noch mit am geilsten finde, Filter im Auktionshaus bleiben. Ich bin zum Beispiel ein absoluter Fan davon, immer nur in dieser Erweiterung einen Filter anzumachen im Auktionshaus.
Ja.
Das ist unglaublich geil und der resettet sich jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn du den anmachst, bleibt der drin. Das ist auch so etwas, wo ich mir sage, ja, danke Blizzard, wirklich, wirklich gut gemacht.
Ja, sehr, sehr gut. Das ist manchmal würde ich mir da noch mehr wünschen, aber dafür gibt es ja dann die entsprechenden Add-ons, wenn man das Auktionshaus noch genauer beforsten will und so.
Ja, genau. Ansonsten haben wir jetzt gestern einen neuen Shop-Mount gekriegt, und zwar der steingeschmiedete Wächter. Ist auch ein bisschen lorig, denke ich. Oder ja, weiß ich nicht, ob der wirklich lorig ist. Also viele wollen wegen dem Stein. Ja, genau. Viele wollen da wegen dem, dass es der Steingeschmiedete ist, da irgendwas reindeuten, dass das was mit Iridikron wäre. Sehe ich jetzt nicht so, muss ich sagen. Würde ich jetzt auch nicht behaupten. Und ja, lore-technisch hatten wir sonst nicht wirklich viel. Neigtal ist jetzt zwar wieder offen, hat sich nichts geändert. Wir haben dann eine weitere Questreihe bekommen in der Zone, die einfach noch mehr darauf schließen lässt oder uns zeigt, dass die Drenai früher schon dort waren auf diesem Planeten und eine Zivilisation dort hatten oder halt nach der Fluss von Argus dort waren und Gebäude gebaut haben. Ja, aber ansonsten war da jetzt nichts Großartiges, news-technisch gesehen. Wir haben noch etwas für den Herbst an Deko-Items auf dem PTR, neue, die so ein bisschen darauf schließen lassen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr im Herbst mal Lore-Sachen oder vielleicht so ein bisschen was dazwischen kriegen. Aber jetzt nichts Wildes.
Stimmt, wird noch wieder irgendein Feiertag überarbeitet ohne
Ankündigung. Braufest wird überarbeitet, das weiß ich, weil wir dazu schon sehr viel gefunden haben. Also das Braufest wird auf jeden Fall erweitert, ich würde nicht sagen überarbeitet, aber erweitert auf jeden Fall. Ja. Und was vielleicht so ein bisschen nochmal die Lücke schließt, weil wir auch über Classic Plus immer ein bisschen geredet hatten, ist, wir haben einen Bär-Promo, also so ein Bär-Mount, was definitiv als Promo gelistet ist. Und der Flavortext war, wenn ich, der Name von ihnen ist ziemlich geil, Veteran Adventures Loyal Companion. Da gehen jetzt einige davon aus, dass das die Promo ist für Classic Plus, wenn man das vielleicht spielt oder die Beta dann vielleicht mitmacht oder so.
Könnte aber
auch BlizzCon sein. Genau, so ein Bär ist halt auch ist ganz
schwierig. Ist 12.1 auch da denkbar, wegen Zulaman?
Genau. So. Könnte auch sein, dass das vielleicht ein neuer Twitch-Drop wird, weil wir hatten jetzt seit die letzten 6 Twitch-Drops oder so waren dieses Plüsch-Deko-Vieh, was wir noch 17 andere Farben von haben.
Ja, das war jetzt nicht so der Bringer.
Nee, überhaupt nicht. Das ist halt Lückenfüller. Deswegen, also ja, könnte sein, dass das so ein bisschen Classic Plus ist oder sowas, aber ja. Nee,
ja, eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, was sie da, was so richtig ziehen würde, zumindest bei mir, wären so geometrische Formen. Einfach nur, also sie haben ja schon ein paar so Sachen, ne? Wenn du selbst was bauen willst im Housing. Und da ist immer so, je mehr du geometrische Formen einfach hast und die färben kannst, desto wilder kannst du halt eigene Sachen bauen.
Ja, und auf jeden
ich
Fall.
Ich glaube, das sind noch Sachen, die relativ einfach für Blizzard zu machen sind und die immer ziehen würden, glaube ich. So, oh, ein Dreieck. Oh, ein Kreis.
Ja.
Gut. Dann kommen wir zu den Kommentaren und Korrekturen, bevor wir in den Hauptteil gehen.
Ja.
Da habe ich einmal einen Kommentar von Kane rausgesucht. Und zwar fragt er, oder sagt er, was wäre, wenn Chromie die kaputte Welt als Zeitblase-Simulation erhält, sodass man seinen Char nicht wirklich verliert, aber mit einem neuen Char den Reset-Content spielt. Quasi Retail Classic in der Zeitblase. Also hier geht es so ein bisschen um dieses Thema, also es geht eigentlich um mehrere Themen, die wir damit kombinieren könnten. Mhm. Nämlich erstens, wie machen wir das mit Classic Plus, glaube ich, und dann könnte man auch noch das mit was passiert nach der World Soul Saga verbinden.
Mhm.
Ja, was denkst du dazu?
Erstmal möchte ich sagen, ich wusste es gar nicht, aber du hast ja mitgekriegt auch diesen Leak mit Camelot, dieses Bild, was dieses Arthas RPG und so, hatten wir glaube ich auch mal drüber geredet, sagen will, was er auch sagen will, dass wir eine Animated Series kriegen, Warcraft Chronicles als RTS-Game und sowas, ist ja immer noch nicht klar, ob dieser Leak fake ist oder nicht oder was auch immer, will ich auch gar nicht drauf eingehen. Aber derjenige Typ hatte damals geleakt, dass nach der World Soul Saga quasi ein Rums stattfindet und ein Reset stattfindet und dann alles auf Null.
Mhm.
Und wir hatten darüber auch mal geredet, by the way. Ich war gestern bei einem anderen Podcast zu Gast, by the way, da haben wir da auch drüber geredet. Da habe ich da uns beide aufgegriffen, dass ich das eigentlich gar nicht so schlecht finden würde. Sei es jetzt die neuere Version, die ich davon hatte, ne, wo wir jetzt letztes Mal drüber geredet haben, dieses wir gehen auf Ur-Kalimdor oder sowas. Ja. Aber auch das als Zeitblase zu nutzen, um dann vielleicht alles Mögliche damit reinzuballern, also dass man die unterschiedlichsten Formen WoW damit irgendwie drin hat, fertig. Ich fände eigentlich alles geil daran. Also ein Reset ja. So oder so, egal wie, und dann Classic mit einbinden, wäre egal wie geil.
Ja, ja, also ich fände es irgendwie auch cool, wenn man Classic und Retail verknüpft, auf eine Art und Weise, wo man sagt, okay, hier ist die Verknüpfung da, aber gleichzeitig, wenn man keinen Bock auf das andere hat, dass man es auch ignorieren kann. Ich glaube, das muss irgendwie zusammen funktionieren.
Ja.
Und vielleicht sind gerade so diese Bronzen-Drachen und Zeitblasen oder Zeitwege da das richtige Tool, das Ingame und Lore-technisch zu verknüpfen. Dass du einfach sagst, jo, das sind zwei verschiedene Zeitlinien und dann kannst du sogar irgendwie eine große Lore-Begründung machen, um Murozon zu verhindern.
Ja, genau.
Dürfen wir nicht in einer Zeitlinie bleiben, weil egal welche wir wählen, würde Murozon bei entstehen, aber wenn wir zwei Zeitlinien
haben, ja.
Das ist dann der Clou oder so, keine Ahnung.
Ja, ich denke auch, dass du da irgendwelche Optionen. Ich meine, das Geilste wäre für mich immer noch, gerade um Classic zu verbinden oder sowas, um die unterschiedlichen Dinger zu verbinden im Retail, wäre für mich immer noch das Beste. Chromie Time, du gehst auf Chromie Time, du klickst eine Erweiterung, ich will Classic spielen, ich will Burning Crusade spielen und dann bist du mit deinem Char auf Level 1 in Burning Crusade. Ja. Auch mit deinem Main-Char. Und wenn du auf 70 wieder rausgehst oder 50, 53 irgendwann beim Leveln rausgehst, dann bist du wieder in deinem Char und der ist original. Aber alles, was du dort in Chromie Time mitnimmst, sei es jetzt, ob du in Freshen levelst oder dein Main dort levelst oder was auch immer, hast du auf deinem Main-Account. Das heißt, Reputations kannst du dort machen. Weil guck mal, ich würde Chromie Time eh ja schon gerne mit meinem Main machen. Das geht ja auch schon nicht. Das ist schon Schmock Nummer 1. Ja,
das ist schon nervig. Ja.
Aber selbst in Chromie Time bist du immer noch der Übermächtige, der alles wegholzt und auf nichts achten muss. Und selbst mit Levelstopp fühlt es sich, wenn ich den Levelstopp reinmache, um dann die gesamte Erweiterung zu spielen, fühlt es sich nicht gut an, weil dafür mache ich keinen Levelstopp. Aber wenn ich das mir sagen könnte, boah, ey, komm, ich mache jetzt heute Classic quasi, ja, voll geil, hör ich Bock drauf.
Ja, also ich mache ja auch gerne dieses Chromie-Time-Level-Gedöns. Und ich sehe das genauso wie du. Ne? Man ist die ganze Zeit übermächtig.
Ja.
Und auf einmal, also es kommt selten vor, aber manchmal, dann kommt auf einmal irgendwas, was schlecht geskaliert. Und das schaffst du dann alleine nicht. Und dann denkst du so, was ist jetzt los?
Ja, und du levelst halt super schnell. Und wie gesagt, so ein Levelstopp fühlt sich echt unangenehm an. Ja, und genau sowas wie gerade im Chat steht, ne, so, ey, lasst mal nächsten Sonntag alle in Burning Crusade Time Walk gehen, Chromie Time gehen und lasst da mal Kara raten, so auf Original. Ja, cool, so, hab ich Bock drauf, wie Sau. Und damit könnte man die Retail- und Classic-Leute, glaube ich, auch super zusammenbringen, dass sie in einem Spiel sind und nicht so kannibalisieren und man hätte für beides immer genügend Spieler, weil dann auch die Retail-Leute, weil ich glaube, sehr viele Retail-Leute sind davon abgehalten, TBC zu spielen oder sowas gerade eben, weil die das nichts ihren Main-Account bringt. Wobei gestern eine Aussage von Ian Hathcotas aus einem Interview ist, dass sie überrascht sind, wie hoch die Schnittmenge zwischen Jubiläum, Burning Crusade-Spielern und Retail-Spielern ist. Ist zwar immer noch nicht super, super krass, aber sie sind überrascht, wie groß das ist und sie wollen in Zukunft mehr darauf achten, dass sie nicht beides gleichzeitig releasen.
Das ist ja jetzt super spannend, in Zahlen zu sehen, wie viele Classic-Spieler zu Retail migrieren und umgekehrt.
Ja, das wäre halt wirklich geil. Das ist etwas, was ich ganz klar versuchen werde, in 8 Wochen rauszufinden. Das ist absolut eins meiner Hauptziele. Wie ist die Schnittmenge? Wie ist die Prozentzahl? Kann man da irgendwas Schlüssel draus ziehen?
Weil ich glaube fast, dass es immer nur von Retail nach Classic geht und sehr selten von Classic nach Retail.
Ja.
Aber vielleicht irre ich mich da auch, weiß ich nicht.
Glaube ich aber auch, eher so rum. Also ich würde sagen, dass es schon auch andersrum geht, aber ich würde sagen, gerade jetzt Jubiläum-Server, weil ja da auch so ein, es ist ja immer noch ein Elefant im Raum, den wir hoffentlich auf der BlizzCon ausgeräumt kriegen, aber es glauben Leute ja auch immer noch, dass, und ich auch, ich sehe eine Chance, dass am Ende des Zykluses wir den Char von Classic nach Retail transferieren können. Und wenn das so sein sollte, und sie es kündigen es jetzt nochmal an und wir kriegen dann nochmal einen Classic Fresh Start, das wird der größte und vollste Classic Fresh Start, den du dir vorstellen kannst.
Ja, er wird wahrscheinlich ähnlich oder vielleicht sogar größer als der normale Classic Start,
denke ich. Weil da sehen ganz viele Leute.
Das holt dann auch viele Leute ab, die schon Classic quasi auf Privatservern gespielt haben. Und gedacht haben, ja, das muss ich ja nicht nochmal auf Blizzard-Server machen. Aber wenn sie jetzt neue Sachen machen,
Ja, genau.
Das ist schon interessant so. Gut, Da war noch ein Kommentar. Und zwar von Wolf Grimm. Die kosmischen Mächte löschen sich gegenseitig aus. Leylinien beschädigt. Asche fällt vom Himmel. Kein Superbösewicht mehr. Überleben, Ernteausfall, Kulte, Räuberbanden, Rückkehr zum bodenständigen Storytelling. Also was er hier so ein bisschen skizziert in sehr wenigen Worten, ist quasi so eine Art Apokalypse. Mhm. Ne? Also die kosmischen Mächte, Ragnarök, schalten sich gegenseitig aus und das hat dann zur Folge, dass die gesamte Welt, ganz Azeroth und vielleicht auch andere Planeten, unter so einer Art Dürreperiode leiden und alles, es geht so ein bisschen den Bach runter, vielleicht verlieren auch die ganzen Magier und Schamanen ein bisschen ihre Kräfte oder zumindest teilweise.
Ja, sie sind und nicht mehr so krass. So,
ne? Genau, dass man auf diese Weise wegkommt von dieser Kosmos-Spirale.
Ja, ja, und von dem persönlichen, der Charakter ist einfach ein ultra krasser Dude, ne? Da kommen wir dann ja quasi auch weg von. Ja. Fände ich, also liest sich sehr geil. Wie gesagt, ist ja, wie gerade schon gesagt habe, diese Untergangsszenarien, ne? Wir kommen Ur-Kalimdor oder die Welt resettet oder. Da finde ich das tatsächlich noch mit am geilsten, weil es am bodenständigsten ist. Du hast immer noch deine Chancen. Ja, warum hast du denn noch alle Reittiere, Bruder? Ja, weil es ist ja das, es wird dir nicht weggenommen. Aber dadurch könnten ja Fraktionen aufbrechen, neue Sachen könnten entstehen, Horde und Allianz könnten da egal werden, weil sowas Neues entsteht wie im Eschental quasi. Ne? Diese Ressourcenjagd wird wieder wichtig. Das war ja auch einst eine sehr wichtige Sache in World of Warcraft. Ressourcen, das ist momentan ja quasi gar nicht mehr vorhanden. Anscheinend haben wir alles endlos, anstatt endlich. Und das war, finde ich, sehr cool im Eschental, dieser Clash, der dann ja auch in Cataclysm nochmal fortgeführt wurde und dann auch mit Garrosh ja so ultra wichtig war im Steinkrallengebirge, was ja dann erst zu Terramor geführt hat und so weiter und so fort. Mega Sache. Hör ich Bock drauf. Westfall, ne? Boah, könnte wichtig
werden. Da hast du recht, Ressourcenkriege gibt's kaum noch. Beziehungsweise, wenn es die gibt, dann immer nur so um ganz bestimmte, mächtige Ressourcen wie
Azerit im BFA.
Ja, oder meinetwegen jetzt das Lichtholz im Midnight, kann man meinetwegen dazu zählen.
Ja.
Aber es geht nicht mehr um einfach nur Holz, Stein, Eisen.
Überleben. Essen. Ja. Ne? Dieses, gut, der will die Waffen, Zul'jan will die Waffen haben, weil er sich eine höhere Chance ausdenkt. Dann kriegt er ein paar Fanatiker mit sich unterteilt und die geben mit ihm. Aber das ist nichts Essentielles. Wenn es ums Essen geht, dann werden ja alle, ne, dann wird auch eine Nation wie Sturmwind, die du hinter ihrem König steht, würde brechen.
Ich habe ja gedacht, dass sie in diese Richtung gehen, weil es gab ja in The War Within hier diese Arathi-Hochland-Gedöns.
Ja.
Mit den Menschen und den Orks. Da dachte ich, okay, jetzt mit Scharlach und Kreuzzug, den Defias und so weiter, gehen sie wieder so ein bisschen mehr in diese Richtung, damit diesen lokalen Problem.
Hat
aber so richtig so wurde das aber ja genau nicht weitergeführt.
Genau da in der Questreihe hatten sie ja da tatsächlich drüber geredet, dass ja Sturmwind Ressourcen schickt, aber sie auch nicht so viele schicken können. Ne? Da haben sie ja schon dieses Ressourcenthema mal angesprochen gehabt, dass das auch gar nicht so viel geht. Und dann wurden die Ressourcen ja auch noch abgefangen. Und das war halt dann auch nochmal ganz wild. Genau das ist wichtig, ne? Weil wenn es ums Essen geht, das ist eine ganz andere Geschichte. Da können halt Riesennationen brechen. Und das würde mich freuen. Klar. Also, ich denke ja immer noch, Tyrallion Sturmwind wird Endboss. Also, ich glaube, ja, by the way, um das jetzt zwischenzustreuen, wir haben jetzt schon darüber geredet, den Leak einmal kurz, ne, 12.2, wo es hingeht. Und ich glaube, das ist genau das gleiche wie in MOP. MOP, wir starten im den letzten Raid, Schlacht um Orgrimmar, ja ganz woanders, als wo wir enden. Und ich glaube, es wird immer noch das gleiche, dass wir quasi in Sturmwind enden und Tyrallion wegzimmern. Und dann geht dann wirklich dann Chaos. Chaos auf östliche Königreiche. Sehr geil.
Ja. Darum, es gibt, ne, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, Kerkermeister, Xalatas und so weiter, ich glaube, es gibt immer noch sehr viel Potenzial für kleinere Konflikte, was du sagst, ne? Um Essen, um Rohstoffe, um Glauben, ne? Wenn, dass die Kirche des Lichts sich zersplittert oder sowas.
Wir haben sie ja jetzt am Sonnenbrunnen versucht, mit Tyrallion, Lorthimar, Licht ist alles, Licht ist nicht alles und so.
Genau. Oder auch meinetwegen jetzt in Silbermond, bei den Blutelfen, diese Mördergasse und so weiter, das hat eigentlich genug Potenzial für einen richtig krassen Konflikt. So.
Astalor, ne? Ja. Wieder dieses... Ja, bin ich dabei und ich glaube, das hat auch den Spielern am meisten gefallen in Midnight, denke ich. Also es ist, das, wenn ich so lese und wenn ich so mit der Community quatsche und sowas, ich glaube, gerade dieser Clash in Sachen, diese Lichtthematik da zum Beispiel, ne, aber auch die Sachen mit der Mördergasse, wie geil sie integriert ist, was für ein geiles Worldbuilding da so drumherum ist. Ja, ich glaube, das interessiert die Leute auch. Ich glaube, das wird funktionieren.
Auch so Kleinigkeiten wie dieses Romav und
Umbridge,
genau, wenn die sich so ein bisschen streiten, so okay, darf man jetzt die Lehre benutzen, darf man sie nicht benutzen, wer akzeptiert das überhaupt? Es gibt bestimmt viele, die sind tolerant, aber auch andere, die nicht tolerant sind, dann können da ja Konflikte daraus entstehen. Vielleicht irgendwie radikalen Gruppen, die dann anfangen, Leute, die die Lehre benutzen, angreifen und so weiter. Das hat eigentlich noch viel mehr Potenzial, das auszubauen, als die paar Quests, die sich damit beschäftigen.
Ja, ich bleibe absolut bei meiner Meinung. Gib mir nicht Wall und Neigtal, gib mir nicht Lehrenangriffe und sowas alles, sondern bau die bestehenden Features auf, gib Tiefen ein, also diese Ritualstätte hätten in die Tiefen integriert werden können. Also quasi ein Extra-Modus innerhalb der schon bestehenden Tiefe. Und lass so Zonen weg, sondern gib mir Kampagnen. Gib mir Kampagnen, bitte. Das ist viel wichtiger. Übrigens, hier nochmal eine kleine Info, finde ich ganz geil, wurde gestern auch bestätigt in diesem Interview. Tiefen waren ja eigentlich nur ein experimentelles Feature und die haben jetzt aber, Stand jetzt, ein komplett eigenes Team bekommen mit eigenem Narrative, eigenem Design und Storytelling. Vorher waren das nur so ein paar abgezwackte und jetzt ist es ein eigenständiges Team. Auch. Ja, finde ich auch von TWW zu Midnight, den Unterschied hat man stark gemerkt, ja.
Ja, jetzt macht es richtig Spaß, also ich finde es jetzt auch viel besser als in The Warfin.
Ja gut, belohnungstechnisch finde ich es noch nicht so gut, aber
ja,
mehr Mergel bitte. Mehr Mergel.
Ja, aber ich finde das Design besser. Ich finde irgendwie, was man macht, teilweise besser. Es fühlt sich nicht ganz so Testballon-mäßig an.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also von dem rein technischen Aspekt bin ich auf deiner Seite. Die sind unglaublich gut.
Ja. Gut, dann kommen wir zu einer Korrektur aus der letzten Folge. Ist, glaube ich, hauptsächlich meine Schuld. Ich habe mich da...
War halt abgekürzt.
Ich habe mich ungenau ausgedrückt und ich glaube an einer Stelle auch einmal falsch. Da habe ich an der anderen Stelle richtig gesagt. Das zeigt man manchmal so ein bisschen. Entweder habe ich mich falsch erinnert oder ich habe versucht, das so runterzubrechen, dass dadurch Fehler entstanden sind. Aber es geht um Kifix und wie der dort hingekommen ist, wo er ist und so weiter und so fort. Im Grunde genommen, ich sage jetzt einmal die korrekte Version, Tyr hat die Scheiben von Norganon gehabt und Kifix hat ihn verfolgt zusammen mit Zakash. Das sind zwei Ketraxi. Und dann haben die gegeneinander gekämpft bei Tirisfall. Dabei hat Tyr sich geopfert und hat Zakash mitgerissen, während Kifix nur verwundet wurde. Im Anschluss hat Kifix sich Richtung Südwesten geflüchtet. Und dieser verwundete Kifix hat sich dann in der Nähe von Zandala niedergelassen. Und die Zandalari-Trolle wiederum haben ihn dann dort verfolgt. Dann flüchtete Kifix von dort wieder nach dem heutigen Zulaman. Und dort wurde er endgültig zur Strecke gebracht, bis ihn Xandro wiederbelebte. Und das ist dann nicht der Gründungsmythos, aber das ist etwas, woran die Trolle immer wieder erinnern, wie krass sie waren, weil sie Kifix besiegt haben, was vorher nicht gelungen ist. So ist es ungefähr richtig. Auch das ist wieder stark verkürzt, weil es halt eine echt lange Geschichte ist. Ihr könnt das auch in den Chroniken nachlesen, ich glaube so Seite 90 ungefähr, wenn ihr es genau wissen wollt.
Genau, genau. Aber ja, gut, das ist halt manchmal wirklich etwas, was passiert, weil wir Arme eben aus dem Kopf immer rausreben müssen. Ne? Das ist, du kannst nicht, wenn du bei einem ganz anderen Thema voll dabei bist, oder selbst wenn wir wissen, okay, wir reden jetzt über das Atalutec-Thema, das ist manchmal passiert. Aber ja, gut, wie gesagt, dafür stellen wir es gerade. Dafür ist ja die neue Struktur da. Und wir haben heute auch schon in der letzten Folge sehr viel Lob bekommen dafür, dass wir die Korrekturen annehmen. Ich denke, das ist eine gute Sache, wie wir das jetzt hier so machen.
Ja, genau. Also falls ihr den Eindruck habt, jetzt den Quatsch, dann schreibt es euch in die Kommentare. Oder auch wenn ihr irgendwas anderes zu erzählen habt. Muss nicht nur Korrektur.
Nein. Ihr könnt auch Gutes schreiben.
Ja, das ist ja vielleicht auch ein bisschen demotivierend.
Schreibt uns nur, um fertig zu machen. Bitte.
Ja. Gib's Kommen wir uns. Zum Hauptteil, der komplizierte Hauptteil.
Jetzt wird's kompliziert, ja.
Genau. Also als allererstes, wir reden heute, wie gesagt, über Anshi und das Sonnenwendfest. Und ich habe direkt in unserem Skript, was ich hier vorbereitet habe, geschrieben, ist, geht wahrscheinlich darum, dass wir hier ein und dieselben Wesen und Ereignisse haben, aber aus ganz unterschiedlichen Perspektiven beschrieben. Von den Zwergen, von den Nachtelfen, von den Tauren, vielleicht sogar noch von ganz anderen Wesen.
Ja.
Und das macht es immer ein bisschen schwierig in der Interpretation und Zuordnung. Ganz allgemein, finde ich, sind die Tauren nach wie vor die beste Quelle, die wir haben zu dem Thema. Bei den Tauren gibt es die Erdenmutter als oberste Gottheit. Und die Erdenmutter hat zwei Gottheiten erschafft, nämlich Musha und Anshe. Und sich diese beiden Gottheiten dann in die Augen gepresst und wurden dadurch zu ihren Augen. Wir assoziieren Anshe mit der Sonne und Musha mit der weißen Lady, dem großen Mond, den die Nachtelfen als Elun bezeichnen oder zumindest auch mit Elun assoziieren. Also Elun ist Musha. Anshe hat, glaube ich, keinen Namen bei den Nachtelfen. Auch wieder ein Thema für die Korrekturen, falls ich mich irre. Und genau, das ist erstmal das grundlegende Anshe-Elun-Erdenmutter-Thema.
Ja. Schwierig. Hast du
da schon was zu ergänzen?
Nein. Und das ist auch so, das ist das Thema gerade Anshe, wo ich wirklich lore-technisch ganz weit außen unterwegs bin. Also ganz, ganz, ganz weit weg von bin. Ja. Weil das wirklich, das ist ja quasi die Religionen, ne? Also es sind die Gründerreligionen auf Azeroth, möchte man sagen, wo vieles dann auch hinterher von abgeleitet wurde, wie dann auch, ich denke, teilweise wahrscheinlich auch irgendwo eine Einflussnahme auf die Kirche des Lichts, dann in Sturmwind, also quasi, sagen wir mal, nur aus Mythen, etc., plus dann das mit Tyr, und da entsteht dann irgendwo eine Kirche des Lichts draus. Und von Religion halte ich mich halt per se fern, ob jetzt im Spiel oder außerhalb des Spiels. Deswegen, ja, es ist wild. Es ist wild, aber ich finde es geil, wie es rübergebracht ist.
Ja, also du hast vollkommen recht, ne? Die Kirche des Lichts spielt ja auch eine Rolle. Insbesondere das Siegel von Lordaeron, was man im
Thronsaal
von Lordaeron sieht, beziehungsweise Undercity. Da hat man ja auch diese Darstellung in der Mitte halt das Siegel, also ja, das Wappen von Lordaeron, darum einen Kreis. Man könnte überlegen, ob das Azoth darstellen soll. Und drumherum sieht man einmal eine Sonne. Das ist dann sehr wahrscheinlich Anshe. Und dann hat man noch zwei Objekte, die sind viel schwieriger zu interpretieren. Eines davon hat so einen Mond-Sichel-Charakter. Das könnte Elun bzw. Musha sein. Und dann bleibt eigentlich für das dritte halt nur noch das blaue Kind. Das ist dann der dritte Himmelskörper, ein Azoths Himmel. Der findet erstmal hier noch gar keine Erwähnung.
Mhm.
Bei dieser Erdenmutter-Geschichte. Der kommt erst viel, viel später.
Genau, und bei den Bluthelfen hast du es ja quasi auch auf den Sankten, die fliegenden Mondsonne um Azoroth herum.
Die Himmelskörper, ja. Genau, bei einem Sanktum der Magie zum Beispiel heißt das, glaube ich, ne?
Ja, haben wir ja mittlerweile mehrere Sankten. Ist Sankten das der Mehrzahl?
Wahrscheinlich Sankti.
Sankti, okay, bei den Sankti. Das klingt jetzt schon eher so nach so einer Sekte. Bei den Sankti.
Das Problem mit Latein ist immer, die haben ja in ihrer Deklination den Plural, aber in Deutschen wird die Wörter manchmal ein und benutzen dann aus irgendwelchen Gründen nicht den lateinischen Plural und manchmal schon. Das ist so ein bisschen inkonsequent. Zum Beispiel bei Modus und Modi benutzen wir den lateinischen Plural. Bei Album und Alben machen wir das nicht, sondern haben einen deutschen Plural. Die deutsche Sprache ist dann nicht sonderlich konsequent bei dem Thema.
Ja.
Aber ja.
Ja.
Du weißt, was ich sagen will.
Ja, ja.
Ja, so. Und jetzt haben wir das Sonnenwindfest. Und da gibt's jetzt neue Lore. Es gibt insbesondere zwei Storystränge, die uns hier erzählt werden. Einmal von den Tauren mit dem Urahnen Sonnenhorn. Der erzählt uns, während wir diese Blüten im Himmel einsammeln, eine Geschichte. Und dann gibt's nachher noch eine auf Allianz-Seite, wenn man so will, oder bei den östlichen Königreichen aus Zwergenperspektive. Kann man auch als Hortler spielen.
Mhm. So. Was ich, by the way, direkt notieren möchte und geil finde, in einem Interview vor, einem Jahr, anderthalb Jahren oder sowas, ich weiß gar nicht mehr genau, aber da haben wir beide auch drüber geredet, wurde irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund gesagt, dass das Steinkrallengebiet Gebirge nochmal wichtig wird, auf irgendwelchen Gründen. Wir hatten dann drüber geredet, ist das ein Classic Plus? Egal was, wir wussten es nicht. Und jetzt erzählen die gerade ja auf der Taurenseite auch noch mal so richtig krass darüber, wie sie ja diesen Propheten oder was dieses Hinterhergehen im Steinkrallengebirge hatten.
Ja.
Glaubst du, das könnte ein und dasselbe sein, dass da wirklich irgendwas noch richtig krass werden könnte mit dem Steinkrallengebirge?
Also lore-technisch ist das richtig krass. Das Steinkrallengebirge ist das Gebiet, in dem die Tauren wahrscheinlich den stärksten Kontakt zu Anshe hatten.
Mhm.
Wer oder was Anshe auch immer ist, darüber reden wir ja heute noch. Einmal das, zum anderen, es gibt ja auch die Traditionsquest-Reihe der Tauren, die spielt auch im Steinkrallengebirge und da geht es darum, dass sie dort mit ihren Ahnen reden können. Ne? Also Bane kann da mit Cairn reden und als die Shadowlands waren, gab es einen Dialog, wo Bane gefragt wurde, ob er gar nicht Cairn besuchen will.
Ja, genau.
Und Bane sagt, nö, warum, ich rede doch ständig mit dem.
Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, und jetzt erinnern wir uns, dass eigentlich unter dem Brachland eine Titanenanlage noch sein könnte. Vielleicht ist die aber auch zur Grenze Steinkrallengebirge.
Ja.
Dann haben wir noch den Geistheiler daneben. Vielleicht
erstreckt die sich über das gesamte Gebiet da. Wer weiß, wie riesig die ist, ne?
Ja. Also, ich finde das außergewöhnlich, dass das jetzt zweimal quasi so krass nochmal betitelt wurde. Und gerade, wie wir vorhin schon mal drüber geredet hatten, wenn wir über sowas reden wie einen Breakdown, wir kommen wieder auf Azeroth zurück, Katastrophe oder sowas, dann sehe ich genau solche Geschichten da wieder voll im Fokus. Also da sowas sehe ich dann wieder volle Kanne kommen.
Ja, ja, safe. Und ich glaube auch, also hier ist jetzt die große Gefahr, entweder ich sehe Sachen, weil ich sie sehen will.
Ja.
Oder Blizzard hat hier wirklich was vor. Weil seit ein paar, tatsächlich Jahren jetzt, würde ich sagen, 2-3 Jahre, haben wir immer wieder Sonnenbezüge in der Lore. Immer im Hintergrund. Nicht so in die Fresse, sondern immer so Kleinigkeiten. Überall, wo Blizzard eine Kleinigkeit einbauen kann. Ja, vielleicht sogar schon in Dragonflight.
Ja.
Und es könnte der große Punkt sein, auf den wir noch nicht komplett sehen, aber worauf das alles hinausläuft. Ich finde es schon alleine, wenn so Kleinigkeiten, wie sieht die Weltenseele aus? Die Weltenseele könnte aussehen wie ein Stern. Man könnte das auch einfach als Sonne sehen. So, das könnte was bedeuten. Mhm. Dann so Sachen wie während des Midnight Cinematics im Hintergrund siehst du die Sonne aufgehen und untergehen. Kann halt nur dieses, oh, die Mitternacht wird eingeläutet, gedöhnt sein, klar. Mhm. Das kannst du immer so sehen, aber das meine ich mit, das ist immer im Hintergrund. Und Maria Hamilton hat ja auch gesagt, die Erdenmutter und Anshe und so weiter ist ein The Last Titan-Thema.
Ja.
Also, es verdichten sich so diese Hinweise, wenn du verstehst.
Ja, voll. Und ich meine, die Sonne ist ja auch in einem Kosmos, das Alpha, das ist wichtig, dass davon geht alles Leben her aus. Und wir reden ja von dem Gesamtleben in WoW gerade eben. Und das hat mit der World Soul Saga vorm Ende steht und ums alles geht quasi. Und dann muss es ja um die Sonne quasi gehen.
Ja, also in vielen, vielen Religionen hat die Sonne eine zentrale Rolle. Ich glaube, die berühmteste ist dann die ägyptische Vorstellung mit dem Sonnengott Ra. Das ist vielleicht das Bekannteste. Und das ist halt die zentrale große Gottheit. Mhm. Aber auch in vielen anderen Kulturen und Religionen hat die Sonne halt eine prominente Rolle. Und im WoW ist es bisher immer nur so, ja, die Tauren haben eine Sonnengottheit, aber sonst redet keiner so richtig drüber.
Nee, weiß ich nicht. Blutelfen. Blutelfen sind auch sehr mit der Sonne verstrickt. Gerade dann Kel'Thas und sein Papi. Aber auch Dathremar schon, der in seinem Traum von der Sonne, wie aus der Sonne ein Phönix entsteht und er quasi dann das Phönix überhaupt erst zum Wappentier, der dort noch nicht Hochelfen gemacht hat, also zu seinem Clan, der war ja quasi ein Adliger und all die unter sich waren ja dann die, das Phönix zum Wappentier gemacht, aus der Sonne heraus und dass der Allah und sowas quasi ein Kind der Sonne ist. Hat er sich dann auch nach dem Vorbild und nach dem Traum, den er hatte, Phelomelorn bauen lassen, was ja auch ganz klar, kann ich ja sogar besser zeigen, hier die Sonne mit drin hat im Schaft.
ja.
Und das soll ja auch diese Kugel, die da quasi mit drin ist, die Feuermagier im Spiel haben ja neben Phelomelorn auch diese Nebenhand. Und diese Nebenhand ist ja eine Kugel, die ja quasi auch, wo eine Sonne drin brennt. Also wie gesagt, gerade die Blutelfen sind sonnentechnisch nochmal sehr stark.
Hast du vollkommen recht, ne? Wir haben auch andere Völker, ne? Die Tolvir haben natürlich die Sonne ganz viel benutzt oder auch verehrt.
Die Aroka?
Genau, die Aroka, die Vogelmenschen.
Arakoa, so, mein Gott.
Arakoa, genau. Also es gibt verschiedene Kulturen. Und interessanterweise bei den Arakor spielt ja auch Rukmar, was ja im Prinzip wahrscheinlich auch eine Art Phönix ist, eine große Rolle. Das könnte auch nicht von ungefähr kommen.
Nee, auf jeden Fall.
Genau, was jetzt bei diesem Sonnenfest, was alle vereint so ein bisschen, weil, wie gesagt, wir haben hier viele verschiedene Kulturen, die verschiedene Geschichten erzählen, aber die irgendwie miteinander verheiratet sind. Das haben die Irdinnen gemacht, beziehungsweise Irdene Ring. Das ist ja dieser schamanistische Zusammenschluss, der so ein bisschen verschiedene Kulturen auch vereint, um ein gemeinsames Interesse zu verfolgen. Meistens im Einklang mit den Elementen zu leben, die Interessen mit Azoth und so weiter zu verheiraten. Da gibt es ja ganz viel Cataclysm-Lore zu, wo auch der gute Thrall zu Jesus wurde und den Weltenkern zusammengehalten hat. Interessanterweise, das war gar nicht beabsichtigt, dass ich Weltenkern gesagt habe, aber man könnte auch nochmal irgendwie Lore in aktuelle Verhältnisse ziehen, wenn ich so drüber nachdenke. Wie auch immer, der Urahne Sonnenhorn fasst das auch zusammen. Er sagt, im Laufe der Zeit haben die Schamanen des Irdenen Rings ihre Bräuche miteinander geteilt und dabei geholfen, zu dem zu machen, was es heute ist. Deswegen feiern alle Völker das Sonnenwendfest gleich, obwohl das so viele unterschiedliche Kulturen und Religionen sind.
Ja, schon krass.
Du kannst jetzt mal ein bisschen erzählen, wie das so gefeiert wird.
Nee, kann ich tatsächlich nicht so genau. Also, ja, ich hab's gespielt, aber ich bin alt und dement. Ich fand's nur, ich hab die zwei Hauptstränge halt im Kopf noch gut. Von den Tauren jetzt und sowas. Wobei die Tauren, die zelebrieren es ja sogar eher nur, weil es ihr Marsch nach Norden war von Uldum aus. Wenn ich das so richtig interpretiere. Und die Zwergen, ich fand eher die Zwergeninterpretation, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch drauf kommen wolltest, aber das wollte ich jetzt noch ansprechen. Die Zwergeninterpretation mit dem fallenden Stern fand ich da halt noch eher sehr, sehr, sehr interessant.
Da kommen wir am Ende zu,
Ach so,
würde ich
okay, da kommen
sagen.
wir noch zu. Ja, ich hatte es jetzt, glaube
Ja.
ich, nicht im Schnellen gesehen.
Ja.
Ah, doch, ja.
Aber das Wichtigste bei dem Feiern ist, also es gibt verschiedene Bräuche, es gibt dieses Anzünden dieser Feuer, es
Ja.
gibt diesen Fackelwurf und die Fackel fangen und so weiter. Ich glaube, hier geht es vor allem um die Verehrung des Feuers an sich bei diesen beiden Sachen. Interessanter ist eine dritte Sache, die hier gemacht wird, und da geht es um die Sonnenblüten. Da gibt
Ja,
es
und
dann ja
noch
auch
eine
diese.
vierte, ne? Und das Tanzen an dem Baum.
Ah ja,
Also
das Tanzen am
das
Baum, genau.
Wegtanzen der bösen Dinger, keine Ahnung, das hatte.
Der Geister und
Ja.
ja. Genau, aber die Sonnenblüten, die sind für mich besonders interessant. Die wurden laut Tauchenmythos zum Beispiel auch Anshe geopfert, um sie zu beschwichtigen oder zu beeindrucken. Und das ist dann quasi auch unsere Mission, wenn wir da den Himmel fliegen, diese Sonnenblüten einzusammeln und zu zeigen, wie viel Mühe wir uns geben, damit Anshe glücklich ist. Das ist so ein bisschen der
Ja,
Hintergrund.
genau.
Was ich ganz interessant bei diesen Sonnenblüten finde, an einer Stelle wird explizit gesagt, jetzt unabhängig davon, dass man ihn vielleicht auch ein bisschen ansehen kann, an einer Stelle wird explizit gesagt, dass die blau und orange sind.
Ähnlich wie die Sonne und der Mond.
Ähnlich wie die Sonne oder hier die Weltenseele.
Ja.
Oder auch ähnlich wie Azerith.
Ja. Ja, das hat alles schon eins, ne? Also aus
Das
Azerith besteht das Universum. Fertig, Ende aus. Da haben wir jetzt was fertig.
hat, ja, gerade jetzt, wenn wir so in diesem komplett ursprünglichen sind, wundert mich das eher weniger. Die Route der Tauren führt sie dann unter anderem zu Essina, die Irwischmutter, und dann nach Felwood und nach Moonglade. Und dort treffen sie unter anderem laut ihrer Legende auch Cenarius. Der schickt sie da wiederum weiter. Aber was interessant an Cenarius ist an der Stelle ist, Cenarius gilt als Sohn von Elun. Was immer ein bisschen eine schwierige Geschichte war. Aber Cenarius formuliert diese gesamte Geschichte, die die Tauren da erleben, ihre Pilgerfahrt und so, als würde er bestätigen, dass es Anshe gibt. Also zumindest widerspricht er nicht. Er sagt, es ist recht, ihm zu opfern, also ihm Anshe, es ist in Ordnung, es ist jetzt nicht irgendwie, dass er ein Problem damit hätte. Er bezweifelt auch nicht, dass es Anshe gibt und so weiter. Was er ja tun könnte, theoretisch. Jetzt ist die Frage, ist Cenarius nur einfach super tolerant und will den Tauren ihren Glauben nicht nehmen?
Naja, gut,
Oder es,
guck mal.
ja.
Cenarius selber hat ja nur das Druidentum der Nachtelfen gebracht, aber den Glauben an Elun nicht. Den Glauben an Elun, der ist älter als Cenarius. Und Cenarius wurde dann ja von das ist jetzt auch wieder so ein Bereich für Korrekturen. Der Glaube der Nachtelfen, dass Cenarius von Elun abstammt, kommt ja von den Elfen selber. Er sagt nur, dass das, also dass die Mutter das ist. Also, wenn er steht ja weg von den Nachtelfen. Die Nachtelfen sehen Elun und die Tauren sehen Anshe. Und wenn das beides das gleiche sein sollte. Oder in die Richtung gleich sein sollte, also das Kosmische. Lass mal einfach nur als das Kosmische stehen. Ob das jetzt Musha, Anshe. Ne?
Musha und Anshe. Und Musha ist Elun. Laut.
Ja, genau. Aber lass wir dieses Kosmische, Musha, Anshe, Elun, alles oberhalb. So, wenn Cenarius jetzt sagt, ja, von diesem gesamtkosmischen Ding stamme ich ab, dann sagt er den Nachtelfen, ja, ich bin von Elun. Und er sagt den Tauchen, ja, ich bin von Anshe. Ne, so. Weißt du, was ich meine? So, es ist ja quasi, er ist ja neutral in dem Sinne.
Ja.
Er ist ja nicht im Glauben. Also, wenn du jetzt quasi, du hast, da bin ich jetzt auch hoffentlich, da bin ich ganz falsch mit Sicherheit, aber du hast jetzt das Christentum, du hast jetzt Muslim und sonst was. Beide haben ja, soweit ich weiß, auch Jesu. Ne?
Ja, haben beide.
Genau. Jesus. Aber wenn jetzt so ein Wissenschaftler quasi jetzt mit den beiden sprechen würde, dann wäre der Wissenschaftler Cenarius. Weißt du, was ich meine? Der guckt auf beide Religionen und sagt, ich bin Jesus, ich stamm von Gott ab, so. Und beide wissen, okay, stimmt so. Mhm. In dem Sinne, so ein Ding würde ich das sehen.
Absolut. Und die haben auch lustigerweise, also wenn wir jetzt bei dem Christentum Islam-Metapher bleiben, die haben auch unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer Jesus ist und was Jesus gemacht hat. Ne? Also zum Beispiel aus islamisch-theologischer Perspektive ist Jesus nicht am Kreuz gestorben. Mhm. Aus christlicher schon.
Ja, das keine ist ein Ahnung.
Fundamentaler Glaubensunterschied zum Beispiel. Und ja gut, dann, wenn wir das jetzt auf die Tauchung und auch auf die Nachtelfen beziehen, oder die Analogie, ja, die haben natürlich auch Ähnlichkeiten, aber sie haben auch krasse Unterschiede. So.
Mhm.
Und ich glaube, die Nachtelfen verehren die Sonne gar nicht. Sind halt eher Nacht zugewandt, der Name sagt es ja schon. Deswegen spielt es bei ihnen vielleicht keine Rolle. Und Cenarius ja ist relativ unabhängig. Im Chat wurde auch richtig gesagt, es gibt auch eine Theorie Geschichte. Oder Vermutung, dass Cenarius der Sohn von Ysera ist. Malorn und Ysera, statt Malorn und Elun. Und Ysera gilt ja auch als Kind von Elun.
Mhm.
Das heißt, man könnte das so ein bisschen wieder verheiraten, diese Theorie, und sagen, jo, wir sind halt alle Kinder von Elun. So nach dem Motto, das ist so das Familienoberhaupt. Und deswegen ist man automatisch, wenn man zur Familie gehört, ein Kind von Elun. Ich glaube, sie sagt ja Chandris ist das, oder Tyrande. Chandris oder Tyrande, eins von beiden. In Shadowlands sagt ja auch irgendwie so die favorisierten Kinder Eluns oder so.
Ja, genau. Ja. Ja, das kann ja auch nur mal sein, dass das Elun da quasi in einer besonderen Art und Weise mit denen interagiert, aber dass Elun ja generell der Lebensgeber auf Azeroth war. Das kann ja durchaus sein. Weil du gerade sagtest, die Nachtelfen verehren die Sonne gar nicht. Das stimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in die Cataclysm-Dungeon reingehst, im Kampf gegen Ashara, also in das alte Nachtelfen-Dingsbums, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dungeon heißt, wo du den Sonnenbrunnen mit Illidan den Brunnen der Ewigkeit mit Illidan dann wegballerst. Dort findest du quasi Dinger, die darauf interpretieren lassen, dass da die Sonne noch, ich will jetzt nicht sagen, als hochgradig angebetet ist, wie bei den Blutelfen oder sowas, aber dass sie auf jeden Fall noch vorhanden ist. Ich denke, das war ein Ausmerzen von allem Licht- und Arkantechnischem, als dann die Nachtelfen geworden sind, ne? Klar, nach der Zerschlagung
und so ein Shit. Ja, dass das nicht übrig geblieben ist quasi.
Genau, und das ist ja quasi auch was D'Afremar, als er dann abgehauen ist, ja gesagt hat, ne? So, wir bleiben hier bei unserem Sonnen- und Arkan-Shit. Das ist ja viel für ihn.
Dass das gar keine Dings neu geschaffene Gegenthese war, sondern dass sie halt das betont haben, was die Nachtelfen einfach nur verboten oder vergessen haben.
Genau, also ich kann schon sein, dass das dann so ist und dass die Hochwohlgeborenen dann damals schon doch noch die Sonne auch mit inne hatten, ne? Weil Ashara selbst hat ja an Elun nicht geglaubt, also was heißt, aber es ist alles nicht so praktiziert und nicht so wichtig gehabt, sondern sich ja eher mit Magistern umgeben und die Tempelsachen gelassen. Wer weiß, ob da nicht auch die Sonne für sie mit im Spiel war oder es ob es noch eine ganz andere Kaste gab, neben den Tempelflitzern Elungläubigen, dass es da vielleicht auch noch mal Sonnengläubige gab, ne?
Ja. Ja, warum nicht? Für mich ergibt das Sinn, dass es das gibt.
Ist ja dann auch ganz interessant, wenn du jetzt zum Beispiel die Haranda da mit reinnimmst. Da sind ja Haranda oben am Berg Hyal geblieben. War es jetzt Berg Hyal? Ich glaube schon, weiß ich nicht. Wo andere dann ja, wo ja dann die Haranda quasi abgestiegen sind. Ich glaube, das war am Berg Hyal, ne? Und wenn man da so in die Geschichten reinliest, dann könnte man ja auch damit mutmaßen, dass das nicht nur, dass sie da geblieben sind wegen der Sonne, wegen dem Licht. Könnte man gegebenenfalls ein bisschen da die Spekulation aufmachen. Also ich glaube, Sonne.
Also man könnte das stützen, weil Szenarios Rat an die Taurum war ja, Aviana zu gehen. Und Aviana ist die Herrin der Lüfte und deswegen sollen sie zu ihr gehen, weil sie weit oben ist und damit nahe zur Sonne. Und Aviana lebt lore-technisch gesehen am Mutterbaum Garnier und ist die Patronin aller geflügelten Wesen, auch der Drachen. Und da wäre dann quasi so ein bisschen die Connection, wenn du so möchtest, zu dann auch Anshe, weil wenn, also Hyal ist auch ein Baum, oder auch Hyal ist auch ein Weltenbaum, so wie Garnier ein Weltenbaum ist, hat uns Mark und Traum, und Aviana ist die Brücke zu Anshe, über die Bäume, interessanterweise. Und wenn du dir anguckst, wie das in Harani aussieht, dann ist ja da oben diese Wiege und die sieht ja auch aus wie eine Sonne wieder.
Ja. Ja, voll.
Also es ist alles miteinander verknüpft
oder verwoben. Ist in dem Flavortext, wenn man hochfliegt und dann verbrennt oder dann ja, wacht man ja wieder auf, ist da nicht sowas, der Erfolg heißt doch so, zu nah an die Sonne oder so.
Ja. Ja.
Ja, also ich sag immer mehr, die Sonne, ich meine, klar, für uns ist die Sonne das aller Überlebenswichtigste. Ohne die Sonne wären wir alle nicht da und dann wäre gar nichts entstanden und hast du nicht gesehen. Und dass Chris Metzen sich da im Ur-Warcraft-Mythos schon gedacht haben könnte, dass die Sonne da so unglaublich wichtig ist in diesem Bereich. Ja, why not, ne?
Ja, und jetzt kommt eigentlich der Oberhammer, weil jetzt gibt's. Also wir werden ein bisschen springen in den Themen. Ich versuche das nämlich eher thematisch und nicht unbedingt chronologisch aufzubauen, damit man so ein bisschen folgen kann, weil es durchaus schwierig, finde ich. Dann wechseln wir auf die Allianzseite, beziehungsweise auf die Zwergenseite. Und die Zwergen,
spannend.
Ja, die folgen einer Sternschnuppe, die sie am Himmel sehen. So. Das erinnert selbstverständlich an den Stern von Bethlehem.
Ich schwöre, beim Losfliegen und wie die das angefangen haben zu erzählen, ich hatte direkt die drei Könige. Gott, geil.
Genau, das einfach haltet jetzt schon im Hinterkopf, weil ich glaube, tatsächlich ist das beabsichtigt. So, die verfolgen jetzt den Stern von Bethlehem und diesen hellen, brennenden Schweif, diese Sternschnuppe. Und das tun sie bis in den Norden der östlichen Königreiche. Da, wo heutzutage Hinterlande, Arati, Hochland und so weiter sind. Und jetzt gibt's umgekehrt in Season of Discovery, ich glaube, das habe ich gar nicht im Skript gestehen, da gibt es ja diesen herabgestürzten Lichtkristall, den man dort findet. Und der wird in Season of Discovery Träne von Anshe genannt.
Shit, das wusste ich nicht. Das wusste ich, damit flashst du mich jetzt mal komplett aus den Wolken. Boah, ja, Season of Discovery, man hätte es mehr zocken sollen, oder? Man hätte es zocken sollen. Ich hab echt gedacht, ey, Quatsch, das machen wir nicht, ne? Ja. Echt?
Ja, ich glaube, das ist der helle brennende Schweif, den wir in Season of Discovery sehen.
Und wenn du jetzt noch bedenkst, also jetzt ziehen wir nochmal aktuelle Lore rein. Troll, Lore, Bleichborken, Jinter Lore und sowas, ist ja auch alles da Hinterland, ne?
Ja.
Heilige Makrele.
Ja.
Und was ist das denn für ein Objekt? Also es wird Träne von Anshe genannt. Okay, was ist das für ein Objekt? Was macht man damit? Weißt du es gerade?
Ja, die schattenhafte Gestalt, die Xalatas ist, aber das wird nicht explizit bestätigt. Die interessiert sich für dieses Objekt und dann wird irgendwie Macht, glaube ich, absorbiert oder so. So was
Xalatas quasi interessiert sich dafür.
Genau.
Ja, ist schon wild, ne?
So, die schattenhafte, mysteriöse Gestalt.
Ja, ja, klar. Schon geil, ne?
Ja, so, und dann gibt's jetzt, das, jetzt kommt wieder dieses Thema mit, wir haben zwei Völker, zwei unterschiedliche Kulturen, zwei unterschiedliche Religionen, aber es gibt Analogien. Bei den Tauren war es so, dass sie diese Avianer verfolgen. Und das führt sie auf einen hohen Berg. Und dort treffen sie sie und dann geht's da weiter. Bei den Zwergen ist es ähnlich. Sie treffen ein mystisches, geflügeltes Wesen mit glühenden Schwingen. Und da endet ihre Reise auch. Und dann gibt's diesen Herald of Anche, dieses Mount ist es, glaube ich, ne? Glaube schon. Oder war das das Outfit? Das war, glaube ich, das Outfit.
Ja, ja, das Outfit, das heißt, das Outfit. Der Rock heißt sonnenberührter Rock des Sonnenwindfests?
Ja, ich glaube nämlich, das ist auch so ein bisschen daran angelehnt. Oder könnte damit zu tun haben. Worauf ich hinaus will, ich glaube, es gibt von Anche sowas wie Avatare, Stellvertreter. So ein bisschen so wie Odin Harvey hat, weißt du? Der tritt ja als Vrökull in Erscheinung.
Ja, also auch dann und sowas das, wie Rukmar.
Ja, Rukmar wäre das auf Draenor gewesen.
Mhm.
Genau. Und wahrscheinlich sind das so Phönixwesen oder so. Aviana würde dann nicht direkt dazu gehören, aber wenn Aviana sowieso die Patronin der geflügelten Wesen ist, wird sie die mit Sicherheit kennen und vielleicht gehorchen sie ihr auch oder so, weiß ich nicht genau.
Aber was sind denn dann Phönixe? Von der Art und Weise, wie die Blutelfen oder damals Dathremar natürlich war, würde ich da dann schon behaupten, eher die Rukmar und sowas ist gesandt, also ausgesandt, um zu wachen oder zu sonst was. Und Phönixe, sowas wie Allah, sind dann ja wahrscheinlich eher erzwungen von dem Volk selber. Also nicht entsandt von Anche.
Wir haben ja diese Eiergeschichte in Dragonflight, wo die Eier mit arkaner Magie und so weiter erfüllt worden sind.
Ja.
Was passiert, wenn man Eier, meinetwegen auch von Drachen,
in die Sonne stellt?
Mit Feuermagie oder so vollpumpt. Feuer- und Lichtmagie.
Ja. Ey, dazu gibt's noch was. Müssen wir jetzt mal kurz, bam, also wir müssen das jetzt kurz nehmen und jetzt einmal kurz Sidequest quasi machen. Ja. Omnium, hast du die Quests alle gemacht, Omnium?
Nee, noch nicht.
Okay, hast du daneben mit den NPCs geredet?
Ich habe das Omnium-Feature.
Noch gar nicht, okay, gut, alles klar. Dann. Ich versuche hier nebenbei schnell den Text aufzumachen, weil den hatte mir Malfred sogar geschickt, weil wir da, glaube ich, nee, den hatte ich nicht. Egal, passt, kriegen wir hin.
Omnium ist aber schon wieder Latein heute. Das Ganze ungefähr übersetzt.
Der Omnium verlangt, okay, da muss ich mal kurz für die Leute da draußen, die es vielleicht auch noch nicht gespielt haben, sind vielleicht mehrere, weil es eigentlich auch relativ unwichtig ist, aber lore-thematisch ist das tatsächlich ganz interessant. Und zwar das Omnium Foliant, das ist von Dathremar erschaffener Gegenstand, der Mächte analysieren kann. Okay, der hat sozusagen Kugeln in sich. Also die heißen auch Kugeln, ich habe jetzt nicht genau den Namen gerade im Kopf, blablabla, Kugeln. Und diese Kugeln sind von den unterschiedlichen Mächten, kosmischen Mächten. Leeren Kugel, Matrio-Kugel, keine Ahnung. Leeren Kugel und so weiter und so fort. Und dadurch kann man die Entität dahinter studieren. Ja, da hat er zum Beispiel damals ganz klar die Lehre direkt verboten gehabt, also Dathremar hatte die damals schon verboten, weil, ganz interessant, er hatte, als sie gestrandet sind, die Hochelfen, also Dathremar, als sie rüberkommen wollten zu den östlichen Königreichen, sind sie an Tirith Fall gestrandet. Dort hat er eine absolute Präsenz gespürt, eine leeren Präsenz, das sagt er dort auch nochmal, eine leeren Präsenz gespürt und deswegen wollten die ja auch ganz schnell weiter und sind da nicht verharrt. Das war bei dem Grab von Tyr, ne, weil ja auch der
Kytrax. Könnte Xalatas bereit sein, könnte auch der tote Körper von
Sakaar sein. Ah, genau. Daraufhin hat er dann, weil er das so spannend aber fand, als sie schon in Quel'Thalas angekommen waren, nochmal Magister losgeschickt, die dorthin sollten. Und davon ist keiner zurückgekehrt, außer einer. Und die waren komplett auch durch und kaputt und wild. Und daraus kam dieses leeren Magikühl. Genau, Magikühl heißen diese Kugeln. Und er hat dann das deswegen schon mal verboten. Andererseits hat er auch so ein Lichtmagikül, welches die dort studieren und so weiter. Und dort redet er vom Naturmagikül, die aus den Elementen bestehen. Feuer, Erde, was weiß ich. Also Naturentität steht dort. Also wir haben eigentlich quasi Cosmic Map, dass die elementare Natur sind. Das steht dort, so runtergebrochen, möchte ich jetzt mal sagen. Laut dem Blutelfen natürlich. Ne? Das ist jetzt auch so eine Sache, wie sehr nimmst du das für voll und hast dich gesehen. Wobei, gerade Cosmic Map-mäßig sind, glaube ich, die Blutelfen das Nonplusultra im Bereich wissenschaftlicher Arbeit.
Ja, aber mich erinnert das auch an den Gründungsmythos der Menschen. Das ist ja ähnlich. Die Menschen haben ja, als sie in Tirisfal waren, also die Vrykul sind ja zu Menschen degeneriert in Tirisfal. Da haben die ja auch erstmal angefangen, mit den Flüssen und den Bergen zu reden oder eine schamanistische Kultur aufgebaut.
Ja.
Erst als Merelda hieß sie, glaube ich, der Priesterin, die drei, oder waren es noch mehr? Fünf Naru erschienen sind, wurden die Menschen ja zum Licht bekehrt. Also ja, vorher waren sie ja auch schamanistisch geprägt.
Das ist ja die Co-Geschichte zu den Wikingern, die ja quasi auch damals mit Odin und ihrem Glauben waren und dann eben, als sie ja eingefallen sind über Großbritannien, eben freiwillig ja dann hinterher auch zum Christentum übergegangen sind. Das ist ja quasi die Analogie dazu.
Ja, und das Christentum ist die perfekte Brücke. Denn wir haben ja gerade eben schon über den Stern von Bethlehem gesprochen und jetzt kommt die Dreifaltigkeit. Also, wir haben die Erdenmutter, Anshe und Musha. Anshe ist die Verkörperung von Feuer und Erde, Musha von Wasser und Luft. Da gibt es mehrere Quellen zu. Da, unter anderem gibt es eine Kurzgeschichte in Volksmärchen und Sagen. Da wird das auch noch weiter an so Waffen festgemacht. Da gibt es eine Doppelklinge für Anshe und einen Bogen für Musha. Das wird da ganz mit blumigen Worten ausgemalt und so weiter. Jedenfalls, wir haben jetzt diese Dreifaltigkeit zwischen diesen drei Gottheiten. Ich sag direkt, wer ist. Die Erdenmutter ist der schöpferische Herrgott, der Obergott. Anshe wäre Jesus und Musha ist der Heilige Geist. Anshe
leidet... Was ist der Heilige Geist? Ich habe Christentum technisch gar keine Ahnung. Kannst du das kurz runterbrechen?
Ja, ist die schwierigste Figur in der christlichen Theologie.
Ich suche mir nicht die Leitliste aus.
Immer wenn es um Schöpfung geht, verschiedenster Art, spielt der Heilige Geist eine Rolle. Beispiel in der Genesis steht zum Beispiel am Anfang der Schöpfung, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist der Heilige Geist. Oder wenn der Mensch erschaffen wird, haucht Gott dem Menschen Leben ein. Dieses Einhauchen ist der Heilige Geist.
Ah, okay.
Also das Schöpferische ist quasi der Heilige Geist.
Aha, okay, alles klar. Ja, okay. Dann kann ich damit anfangen.
Ja. Das gilt als eigene Inkarnation, nicht nur als Werk Gottes, sondern es ist so ein bisschen, die sehen darin ein eigenes Wesen, wenn man so möchte. Und dadurch haben alles Lebendige, was Göttliches in sich, nämlich einen Teil des Heiligen Geistes sozusagen. Mhm. Darum ist es eine eigene Entität. So, Anshe wäre hier Jesus. Warum? Weil Anshe leidet für die Sterblichen. Und zwar heißt es in der Tauro-Mythologie, immer wenn die Sonne aufgeht, blutet Anshe am Himmel. Deswegen färbt sich der Himmel rot. Und dieses Opfer, was Anshe dort leistet, spendet den Tauren Leben.
Mhm.
Und Anshe ist der Sohn der Ehrenmutter, so wie Jesus der Sohn des Herrgottes ist. Musha verbinden die Tauren grundsätzlich so heilende und erwachende, präsente Kräfte. Das ist im Prinzip das, was der Heilige Geist ist, was ich dir gerade eben versucht habe zu erklären.
Ja.
Und dann haben wir diese Darstellung, die habe ich ja eben schon mal eingeblendet, mit hier.
Die drei, ja.
Ja, und die Verbindung zur Heiligen Kirche, des Lichts, wo das auch aufgegriffen wird mit dieser Dreifaltigkeit, sogar mit dem, mit diesem Dreieck, was manchmal auch als Trinity bezeichnet wird. Chris Metzen hat da irgendwas gemacht. So viel kann ich sagen.
Ey, glaub, also ganz im Ernst, da wusste Chris Metzen noch überhaupt nicht, wo er hin will. Er hat nur gesagt, boah, das ist cool und das ist cool und das ist cool. Und hinterher, ja, jetzt müssen wir daraus eine Sache machen. Ja, es ist wild. Ja.
Ja. Ja. So, und bis jetzt gibt's so die Sache, okay, man kann jetzt versuchen, diese Mythologie, diese Glaubensrichtung auf reale historische Ereignisse zu münzen. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt ein bisschen weg von Glaubensinterpretation zu, okay, was ist das denn? Also woher kommt das denn? Und das Schwierige ist, okay, wann könnte Anshe zum Beispiel diese schlimme Sache passiert sein? Und eine der wenigen Ereignisse, die mir da einfällt, ist, als Amantur Yasharash rausgezogen hat.
Aber warum?
Jetzt.
Weil die Verbundenheit da ist? Also, dass es bei Anshe schlimm ist?
Ja. Ja, also, es wäre halt ein kosmisches Ereignis. Es wäre extrem groß. Und es würde vielleicht dazu reichen, Himmelskörper zu erzeugen. Und dann ist mir auch für einen Moment mal, der hat doch auch nicht nur Anshe rausgezogen, sondern auch hier, der Baum. Der erste
Elunathir.
Elunathir. Und wir haben hier zwei Kinder. Musha und Anshe. Ist das eine herausgezogene Anshe und das andere herausgezogene Elun? Und weil die so viel Artsort in sich hatten, wurden die zu eigenen Gottheiten?
Ja, aber guck mal, ne? Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das eine ein alter Gott ist. Rausgerissen.
Ja.
Gut, wir wissen ja durch das in Dragonflight, durch das eine Buch dort, dass das Schwarze Imperium damals gar nicht mal unbedingt Böses wollte, ne? Sie werden ja nur böse dargestellt in den Chroniken, die, wie wir wissen, von den Titanen sind. Also, dass die Versklavungen dort hatten, dass das Schwarze Imperium darauf aufgebaut wurde, ähnlich wie, keine Ahnung, eine Diktatorschaft und sowas alles. Aber ob es so wirklich ist, wissen wir nicht. Wir haben natürlich Gegenbelege, die vom damaligen sagen, dass es damals gar nicht so war. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wenn man heute sich die Lehre anguckt, die ist natürlich sehr versklavend, ne? Das ist alles, was Cho'Gall gemacht hat und so weiter und so fort. Aber das ist ja dann quasi eher so krasser Fundamentalismus oder was weiß ich was. Das kann ja alles Mögliche sein, was ja nur auf einer Interpretation aufgebaut ist, nicht aus dem tatsächlichen Schwarzen Imperium. Das heißt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass das Schwarze Imperium vielleicht wirklich gar nicht so böse war, nicht so bad war, sondern die wollten von mir aus oder die haben in Einklang mit Azoth gelebt oder gegebenenfalls stimmt es wirklich und die wurden nur verseucht, aber die Ursprungskörper der alten Götter sind quasi irgendetwas Natürliches oder sonst was. Wenn wir von dieser These ausgehen, dann könnte man sagen, bei dem Herausreißen und an die Sonne kommen oder was weiß ich was, ist vielleicht das Böse, was die Lehre dort reingeschmissen hat, warum der alte Gott wurde und sich in so eine Unart verwandelt hat, ist damit weg. Dann könnte ich mir das vorstellen, weil ansonsten würde ich denken, dieser Himmelskörper, diese Gottheit würde Böses verursachen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du
meinst. Also, ich muss ja nicht unbedingt böse sein. Die Titanen machen auch böse Dinge, aber in ihrem guten Glauben. Ja. Aber es würde.
Yasharash ist auch mein großes Problem hier. Also, das Problem ist, ich finde kein anderes großes Ereignis.
Naja, die Zerschlagung ist das ja quasi.
Aranda.
Naja, wie die da rausgerissen wurde. Aber das ist ja eventuell ein und dasselbe.
Ja. Ja, gut. Dann wäre, in dieser Deutung wäre Ein Harrer vielleicht Anshe. Also es ist ein Teil von Azoths Weltenseele gewesen. Amantul hat sie rausgenommen.
Ja, warum aber sie haben immer. Sie ja, der denke ich mal, rausgenommen und in den Weltenkern gepackt.
Ja, es sei denn, das ist nicht komplett Azeroth, sondern nur ein Teil oder so. Ich weiß.
Oder vielleicht strahlt sie. Guck mal, als die Zerschlagung war, als er Yashara rausgerissen hat, da ist ja dann mit Sicherheit auch so ein Burst, so ein, weißt du, so ein Flair raus. Das kann natürlich auch dann ein Teil von Azoth sein.
Ja, und der hat sich da manifestiert oder so.
Ja.
Ich meine, das mit dem Baum und das mit Elun zu verbinden, ist halt naheliegender, ne?
Ja,
ich meine,
der Elun Baum ist easy, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist einfach.
Wobei, schwieriges Anche und die Sonne.
Wobei man natürlich auch sagen könnte, vielleicht war Azeroth gar nicht in der Wiege. Vielleicht war das nicht, sondern vielleicht war Elun in der Wiege. Und
oder Eona oder so.
Elun. Und Eona hatte nicht nur einen Zweig von Elun, den sie dort eingepflanzt hat, sondern sie hat Elun gerettet. Weil Elun vielleicht schon vorher von Amatul irgendwie weggetilgt wurde, weil die auf dem Planeten oder drumherum oder was weiß ich was war. Und sie hat sich manifestiert an diesem Ast oder sonst was. Und die Wiege da unten ist quasi der Hauptwurzelkern von Elunathir. Und darunter war Elun. Beim Rausreißen ist Elun dann, also er hat den Baum rausgerissen, aber Elun ist dann quasi rausgeflogen.
Ja, ja. Ich halt, also, ich glaube auch die Tränen von Elun vielleicht.
Ja, aber weil sie sich dann verteilt haben.
Ja. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Aber guck mal, kriegen wir das geografisch auch irgendwo hin mit Haran da? Nee, die Bäume stehen ganz komisch da, drumherum. Amir-Drasil und so, nee. Dass das mittig
passt. Man weiß nicht, wo das könnte überall sein eigentlich.
Ja.
Es ist sehr, sehr schwierig mit der Lokalisierung. Oder das ist überall, aber es wird schon wahrscheinlich nicht auf der wobei. ich habe keine Ahnung. Nee. Ich bin so ein bisschen angedeutet, dass es unter Silbermond ist, aber da bin ich es ein bisschen.
Nein, glaube ich nicht.
Ja.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wobei das diesen Leylinien-Nexus erklären würde.
Wenn wir übrigens da nochmal drauf kommen, also mit Bäume und so, weißt du, was ich gefunden habe? Das fand ich unglaublich interessant. Und zwar, ich bin ja gerade meine Seite wieder am Bauen und wir bauen gerade alle Patches mit ein. Also alle wirklich, von Classic an bis heute. Und ich wollte zu den Patches auch altes Material finden. Die Cinematics, wie die Patches damals vorgestellt wurden und sowas, ne? Wie Wetter eingeführt wurde. Gab's eine eigene Cinematic damals bei der Welt für. Habe ich ganz verdrängt. Echt geile Geschichte. Aber da gibt's auch die Geschichte rund um Zul Jin. Wie er Angriff der Armani, Burning Crusade. Was ich da ganz geil finde, ist, die zeigen dort ja Zul Jin, wie er damals sich seinen Arm abhacken musste, um zu fliehen und wie die dem das Auge rausgenommen haben und so. Und dabei sieht man einen Blick auf den Immersangwald, wo Arthas ja quasi noch nicht da reingeritten ist.
Ja.
Und man sieht im Hintergrund einen riesengroßen Baum. Und wir wissen, der Mutterbaum stand da, wo jetzt die Todesfestung ist. Gegebenenfalls hatte Chris Metzens damals schon gedacht, dass da ein riesengroßer Baum ist.
Ja, das wäre krass.
Naja, ich meine, die Banduriel-Geschichte und so, die ist so alt. Also an sich muss er da schon dran gedacht haben.
Und die Great Trees, die waren ja auch seit Anfang an Thema eigentlich in der Lore. Die wurden über die Zeit nur vergessen.
Genau. Und das ist halt interessant, dass er die in diesen Cinematic quasi dann schon reingepackt hat, so mit ganz leichter Andeutung, so überhaupt eigentlich, wahrscheinlich auch für ihn nicht wichtig, aber er hat gesagt, ey, da sind ein Great Tree, der ist ja da, ne? Also der muss da irgendwie rein. Ja.
Ich glaube, das letzte Mal hatten wir Lore-Bezüge zu Great Trees in Classic, also in Vanilla. Da sind das ja die Eingänge zu den Smaragdgrünen Traum, bewacht von den grünen Drachen und so weiter, falls man sich erinnert.
Ja, und dann hat er in Burning Crusade, hast du auch nochmal also die reden ja vom Mutterbaum dort. Ja. Also, ja, aber halt als Mutterbaum, nicht als Great Tree,
ja. Genau, beziehungsweise wo waren wir stehen geblieben mit den, mit Elun. Den Himmelskörpern?
Ja.
Es gibt ja auch noch viele weitere Möglichkeiten, also es gibt sehr, sehr viele, könnt ihr gerne auch in den Kommentaren mal ein bisschen rumspinnen. Ich glaube, hier gibt es auch kein richtig und kein falsch.
Nee.
Weil es wirklich so viele Optionen gibt. Man kann sich zum Beispiel auch an Argus orientieren. Argus selbst sagt ja in dem Hörspiel 1000 Jahre Krieg, dass sich die Weltenseele Argus in der Nähe eines Sterns niedergelassen hat. Mhm. Dann wäre es anders, als die Tauchen behaupten, wenn Azor das auch gemacht hätte. Dann wäre der Stern schon vorher da gewesen. Also bevor Azor da war. Das heißt nicht unbedingt, dass Azor jünger ist als der Stern, aber trotzdem wäre Azor eingezogen, wenn man es mal so stumm formulieren will. Und weil das alles noch nicht kompliziert genug ist, haben wir ja noch einen weiteren Himmelskörper, nämlich das blaue Kind. Losho nennen die Tauren das. Und das nennen sie die Träne der Erdenmutter. Du bist mir ganz besonders wenig drüber. Es wurde viel rumspekuliert damals während Shadowlands, weil die Winterkönigin Illuna als Schwester bezeichnet, ob sie dann quasi ja, das blaue Kind ist, auch weil sie blauen Hautton hat und so. Wir haben auch schon mal überlebt, ob Xalatas das blaue Kind sein könnte, weil es so ein bisschen lehrenmäßig sein könnte von der Farbe her. Und das blaue Kind hat nach einer Legende auch einmal Artsword verlassen und ist das Universum gereist und ist dann irgendwann wiedergekommen. Witzigerweise, in-game gab es den Bug, dass das blaue Kind nicht zu sehen war, also der Mond.
Ja.
Und das passt irgendwie ganz schön zu.
Könnte auch dieses Artsword verlassen. Xalatas Video sein, ne, dass sie als Kind quasi weggerissen wurde von der Lehre.
Ja.
Von ihrer Mutter. Ja, da gibt's viel.
Also, das blaue Kind ist noch mysteriöser als, glaube ich, Anshe und die weiße Lady.
Ich würde in den Raum werfen, wir haben noch einen Himmelskörper.
Ja, also erzähl mal welchen.
Den sehen wir nur nicht, nur wenn wir auf dem Himmelskörper sind, sehen wir Azeroth, die Scherbenwelt, Draenor.
Achso, Ja, also, aber das ist. Würdest du nicht sagen, also man sieht Azeroth ja vom Black Temple aus. Liegt das nicht eher am Sakkarit-Schlüsselstein, den Illidan dort verwendet, um seine Portale für die Illidari zu öffnen?
Ich glaube, die Scherbenwelt sieht Azeroth. Azeroth ist da. Ich glaube, alle Planeten liegen um Azeroth herum. Alle.
Das könnte sein, ja.
Alle liegen, Argus, alle liegen drumherum. Aber dazwischen ist der Nether, hauchdünn, in der Theorie, von der reinen Entfernung. Wie der Nether in Minecraft. Ne, du machst, wenn du durch so ein Nether-Portal unten läufst, machst du ja wesentlich mehr Blöcke, als wenn du oben drauf läufst. Ist richtig so, oder? Ich bin jetzt nicht der Minecraft-Track.
Ja, ist richtig.
Aber ist richtig so.
Du hast eine Parallelwelt, wo du mehr, also nur ein Block Entfernung, ich weiß nicht, so und so viele Blöcke in der Realwelt sind, ja.
Und genau das würde ich da behaupten. Aber die Scherbenwelt, weil die so krass zerrissen wurde, schaut die direkt durch.
Ja.
Argus wurde zwar auch krass verrissen, aber nicht in den Nether gespült.
Ja, verstehe ich.
Also als ob man einen Gegenstand genommen hat und bei Minecraft jetzt, bleiben wir bei der Analogie, runtergenommen hat durch so ein Portal. Und der kann aber durch das Portal durchgucken, also durch das nächste, wo man wieder dann rauskommen würde, da kann er durchgucken. Und deswegen würde ich behaupten, da ist noch ein...
Ich glaube, du hast recht und nicht. Keine Ahnung. Das Ding ist halt, also was ich gesagt habe, den Sakkarit-Schlüsselstein, das haben wir ja auch schon mal gesehen, nämlich Illidan hat dann ja in Legion den Sakkarit-Schlüsselstein benutzt, um das Portal Richtung Argus zu bauen. Und da hat man von Argus Azog gesehen und von Azoroth.
Weil er hat kein Portal gebaut.
Ja, den Himmel aufgerissen.
Genau. Also genau das.
Und das
auf dem Black Temple macht er ein Portal-Zauber, um die Leute dahin zu porten. Aber bei dem, nach dem Nachtraid, wie hieß denn jetzt nochmal?
Nachtfestung.
Nach dem Nachtfestungsraid reißt er ja einfach nur den Himmel auf. Also quasi diese Brücke.
Am Ende vom Grabmal von Sargeras? Er macht das so.
Doch, da, ja.
Ja, ja. Aber in der Nachtfestung wird der Himmel auch aufgerissen, hast du recht, aber von Gul'dan.
Ja, stimmt, das vertausche ich gerade, dieser Riss, der da ist.
Ja.
Wo er dann genau. Und dann, wo er es da macht, genau, dann steht man ja mit Illidan da und dann hat man dieses Cinematic und dann sagt ja, Katka, was hast du gemacht? Und der dann, ne? Und dann siehst du ja, wie der einfach nur der Riss da offen ist, ja. Also ich sag ganz klar, das ist eher nur kein Portal, das ist einfach nur ein Aufriss und der Planet ist direkt daneben. Ja. Der ist da sowieso.
Es könnte halt sein, dass wir keine Ahnung, ob es jetzt wirklich nur ein, also das Extrembeispiel wäre, es gibt nur ein, in Anführungsstrichen, Sonnensystem oder Sternsystem und das ist wirklich Azeroth in der Mitte und alle Planeten, alle 100 oder wie viele auch immer es sind, sind alle in diesem System. Ja. Das wäre das absolute Extrembeispiel. Ne? Man könnte auch sagen, okay, es gibt vielleicht noch ein paar mehr Systeme, aber zumindest viele wichtige Planeten sind in unserem System. So, ne? Das könnte man schon machen.
Ja, die Frage ist nur, warum brauchen die Titanen so lang zwischen den Planeten? Weil dazwischen halt dieser Nether hockt und sie im Nether
ich glaube, es ist einfach grundsätzlich ist einfach nicht, ist es schwierig, durchs Universum zu reisen wahrscheinlich. Dauert halt.
Ja.
Ist ja auch für uns schwierig. Ja, wir waren auf dem Mond, und ein paar Sonnen haben wir zum Venus und zum Mars geschickt, dass wir alles auf Abwehr geschafft haben. Es ist einfach diese Analogie.
Aber ich würde dann trotzdem nicht sagen, dass Azeroth die Sonne von diesem System ist, sondern wir haben eine Sonne in diesem System. Glaube ich.
Ja. Ja, aber die ist in der Mitte dann, ja, also heliozentrisch. Könnte sein.
Ja, und dann ist schwierig, ne? Dann ist schwierig. Wobei, ja, gut, dann ist vielleicht Argus ein Tacken weiter weg oder Drenos eher ums Eck oder wie auch immer, ne?
Also, ja, wie das mit der Physik funktioniert in der Welt der Magie ist manchmal sowieso ein bisschen.
Ja, schwierig. Aber ja, zum blauen Kind zurück. Ich kann mich da an Sachen in Dragonflight erinnern. Mit diesen Teleskopen und sowas alles und dass das da ja nochmal ein bisschen mehr aufgegriffen wurde. Dass das so ein Ding ist, wo Steve D'Anuso schon hin wollte. Ich glaube, der wollte dieses ganze Kosmische. Wenn du dich auch noch an dieses, boah, wie hieß das nochmal, diese Toilette, ne, nicht Toilette. Ah, wie hieß das? Das heißt so ähnlich wie Toilette. Dieses Gegenstand, den wir da gefunden haben, in der ersten Zone, der da so
die Doublette?
Toilette.
Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
Ich habe absolut, das ist schon lange her, dass wir darüber mal geredet haben. Das war, wo in der ersten Zone nördlich diese Ruinen, wo wir was finden, was uns weghaut auch. Was uns dann runterbringt zu auch
in Dragonflight oder
ja.
So.
Boah, ich komme da nicht mehr drauf.
Ach, du meinst dieser Gegenstand von Eltarion, oder was?
Ja, genau. Wie ist denn das nochmal?
Das weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Aber ja, der redet ja irgendwie mit dem. Genau. Der hat den Gegenstand.
Ja, ich komme da auch echt nicht mehr drauf. Wie hast du, bist zu alt.
Ja, alles gut.
Auf jeden Fall, du hast ja so einige Dinge, die darauf so ja, zeigen, dass da mehr und mehr sein könnte. Das ist schwierig. Ich versuche da gerade so Gedanken zusammenzukriegen, aber es ist super schwierig.
Also ich weiß.
Beim blauen Kind.
Das blaue Kind ist so das mit das Schwierigste. Yasha Rush könnte auch das blaue Kind sein. Das ist für mich immer noch eine der favorisiertesten Varianten. Irgendwo muss sein Körper hin sein und das wird die blaue Farbe erklären. Aber ja gut, dann ist natürlich die Frage, wie sind Anshe und die Weiße Lady entstanden? Aber das würde erklären, warum die auch später, also warum das blaue Kind später entstanden ist, weil erst Amantul dabei war und die Entstehung von Anshe und Elun, bzw. Musha, geht dem noch weit voraus, war in der Zeit des Schwarzen Imperiums oder sogar noch davor dann.
Ja, da haben wir keinerlei Informationen zu, ne, wann es das erste Mal gesehen wurde, oder?
Nee, nicht wirklich. Also die Tauchungen erzählen zwar irgendwie diese Schöpfung, aber ob die selbst dabei waren oder auch die das nur irgendwo raus wieder haben, keine Ahnung. Ja. Ich würde sagen, wir kommen so ein bisschen zum Schluss. Und jetzt so, was ist Anshe? Aus meiner Sicht gibt es so zwei Varianten, die ich besonders interessant finde. Nämlich einmal ist Anshe Sagaris. Hier wird vor allem das Feuer betont. Ein zorniger Kriegsgott mit Wut und mit Glut. Und wenn man sich Sagaris anguckt, sieht er auch so ein bisschen wieder eher wie ein Feuerlord aus, könnte man auch sagen. Das würde natürlich bedeuten, dass Sagaris sehr mächtig ist. Ein direktes Kind Azeroths. Das passt, finde ich, auch gut zu diesem Sagaris erkennt in
die Liebe.
Azeroth irgendwas. Ja, die Liebe. Die Liebe zur Mutter, genau. Nicht die Liebe
deswegen
zu einer.
Schwert reinrammen, um die Mutti zu befreien.
Genau, also genau. Die Liebe zur Mutter, nicht unbedingt zu einer Liebhaberin oder so. Wobei, gut, wir sind auch in so einem mythologischen Thema, da geht es ja eh mal kreuz und quer.
Wollte gerade sagen, da bummst jeder mit jedem.
Ja. Genauso, wenn man sich so ein paar Motive anguckt über die letzten Jahre bezüglich Sagaras. Sie haben, finde ich, immer versucht, Sagaras wegzubekommen von der Teufelsmagie. Zumindest optisch.
Ja.
Ne, diese ganze grüne Geschichte, es gibt kaum Quellen, obwohl wir immer häufiger Sagaras zu Gesicht bekommen haben, wo er grün dargestellt wurde. Meistens ist es nur eine einzige Grafik, wo das so ist und in allen anderen nicht. Auch das ist für mich so ein Thema.
Ja, auch die Worte, die gewählt werden bei Sagaras, der brennende Zorn, er brennt vor Rache, er brennt, ne? Ich meine, er brennt ja auch literally wirklich, aber das ist natürlich schon sehr sonnig, würde ich behaupten, ne?
Man kann auch überlegen, ob das Schwert von Sagaras eine größere Rolle spielt. Einmal, weil das Schwert von Sagaras bringt Azeroth zum Bluten. Wir hatten gerade schon dieses Bluten-Thema bei den Tauren bei Anshe, dass das irgendwas mit der Sonne zu tun hat. dann, wenn du dir das Schwert anguckst, das ist wie so ein Auge am Horizont. Mhm. Und wie gesagt, laut den Taugen ist die Sonne ein Auge der Erdenmutter. Und dann RPG-Lore jetzt, aber in der RPG-Lore ist es so, dass Sagaras ursprüngliche Waffe Gorschalach in zwei gespalten wurde, nämlich Taschalach und Goribal. Und diese kurz erwähnte Geschichte aus Volksmärchen und Sagen von Azeroth begleitet Anshe mit einer Doppelklinge. Also auch das kann man damit dann wieder kombinieren.
Okay.
Das heißt,
hatten wir nicht auch Flavortext, als wir die Transmog-Vorlagen von Goribal und Gorschalach gekriegt haben?
Ja, und ich meine, die deuteten auch so ein paar Anshe-Verbindungen an.
Nicht mehr.
Ja.
Ja, müsste ich nochmal gucken, aber ich weiß auch nicht, das finde ich jetzt so schnell nicht.
Das ist die erste Variante.
Und ja, finde ich gut.
Passt, halt, passt auch zu The Last Titan. The Last Titan ist Sagaras. Sagaras ist das Anshe ist das mysteriöseste große Wesen im Universum. Weil wir über Anshe so wenig wissen. Und wenn wir was sagen, Anshe ist Sagaras, klärt sich viel. Das Einzige, was sie so ein bisschen erklären müssen, ist aber auch bei Elun das gleiche Problem. Wie ist diese Verknüpfung mit Himmelskörper und Wesen? Ne? Also, das ist aber sowas, das ist sowieso auf der Tafel, jetzt nicht nur bezüglich Anshe und Sagaras, ist das gleiche mit, wie ist das mit Arthurs Weltenseele und dem Planeten? Wie ist das überhaupt mit den ganzen Planeten, in denen die Titanen geboren worden sein sollen und so weiter? Das ist eine Frage, die Blizzard sich sowieso irgendwie mal widmen muss.
Und dann kommen wir halt noch dazu, dass wir haben ja in der Theorie lore-technisch etwas zu einer Sonnentitanen. Das war ja dann Azeroth, ne? Oder ne, wie hieß die nochmal, die ja in Hearthstone da gekommen ist. Die Paladin-Dame.
Paladin-Titanen, ja.
Ja, genau.
Ich hab den Namen vergessen, aber ich weiß, ja.
Wobei wir schon so oft davon ausgehen, dass Sagaras auch eine Art Paladin ja eigentlich ist und auch ganz viel daherkommt, ne? Also dass auch wieder dieses heilige Feuer, Feuer brennt, dies, das. Flügel, himmlischer Zorn, ne, die Fähigkeiten von Paladin und so, sprechen so sehr eher davon an, dass das das ist. Odin, Tyr, beides auch komplett Feuer und Paladin, also nutzen Sonnenmagie, die Himmelsfeste ist eine reine Zelebration der Sonne und hast du nicht gesehen, Tyr in seinem Kampf gegen die Thetraxi, absoluter Paladin am Machen, nur heilige Magie am Wirken, der kämpft wie ein Paladin, als er sich explodieren lässt, ist es eine Lichtexplosion, die dort stattfindet und unglaublich viel, was darauf trimmt, dass da...
Es gibt ganz viel so Zeug. Es gibt auch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass Paladine, wenn sie Vergeltung geskillt haben, eines ihrer Talente heißt brennender Kreuzzug.
Ja.
The Burning Crusade.
Ja, genau. Also es ist Paladin und Sagaras, sowie Tyr und nicht nur Tyr und auch Akramar sind absolut zusammen, ne? Wobei Akramar kannst du immer mehr Richtung Krieger ziehen als Richtung Paladin. Aber auch da sind die Schulen irgendwo ein bisschen da mit dem Brennenden und sowas, ne? Wenn wir ihn in Antorus besiegen, ist ja auch sehr viel Feuer, ne? Es kommen Feuerelementare bei ihm heraus.
Wobei das wird ja sogar, ich glaube sogar Sagaras selbst sagt das. Ich weiß gerade nicht, ob es im Raid war oder irgendwo anders. Wo er sagt, Akramar, mein Krieger, es gibt diese Zwischensequenz, du wirst wieder erweckt in meinen Feuern oder irgendwie so.
Ja, genau, also
brennt er, glaube ich.
Wir wissen ja auch, also es sieht ja auch ganz danach aus, dass Akramar von Sagaras erschaffen wurde. Er war sein Offizier, er war unter ihm, er war schwächer. Ganz vieles kann darauf schließen, dass quasi, die haben wir schon öfters mal aufgebrochen gehabt, dass wir die Titanen aufteilen können, ne? Dass Amantul und Norganon, ne, farblich gesehen ganz anders sind als Eona, als Akramar, als Sagaras, ne? Die haben ja ganz unterschiedliche.
Die bronzenen und die platin-weißfarbenen, blaufarbenen Titanen.
Kann sein, dass Sagaras in allererster Schlacht verloren hatte gegen Amatul und so und dann halt gebunden wurde und dann ergo auch die Leute, die mit ihm kamen, also Akramar und Eona.
Ja. Ist übrigens auch wieder so ein funny Beispiel fürs RPG, weil im RPG werden die Titanen unterteilt in Aesir und Vanir. Ja, das ist genau dieses, was wir gerade gesagt haben, die blauen und die bronzefarbenen.
Ja.
Und in den Chroniken Band 1 werden sie nicht mehr unterschieden in Aesir und Vanir. Da werden die Titanen geschmiedeten in Esi und Vanya unterschieden.
Ja, sehr interessant. Und ja. da kannst du halt auch dann kannst du aber wiederum hingehen und sagen, wenn wir da die Farben auch noch mit rausnehmen und sowas. Und wenn Sageras tatsächlich die Sonne ist, dann könnte Eona vielleicht auch der Little Moon sein und Agrama könnte dann der normale Moon sein, weil Krieger ja auch eher, wie gerade auch schon im Chat steht, eher mit Blau und Blitze und sowas alles in sind, ne? Und leben
ja,
dann.
Das kommt ja durch. Odi und Thorin, glaube ich.
Ja, genau, die haben auch.
Ja.
Ja, also da, du kannst da diese Spinnerei, diese Fädenzieherei, die kannst du bei dieser Spekulation, dass Sageras die Sonne ist, die ich auch absolut befürworte, dass er der Sonnentitan-Paladin oder wie auch immer ist oder aus der Sonne heraus geboren wurde.
Ja.
Was ich und ganz spannend finde.
Also es gibt viele, die diese Theorie immer gerne auch ablehnen, aus dem Grund, dass sie sagen, naja, aber diese Paladin-Lichtgeschichte und so weiter, das ist für sie das Gute. Und ich glaube, spätestens jetzt in Midnight haben wir gesehen, das muss man nicht so sehen.
Also, kommt drauf an, wie fanatisch du bist.
Ja, also da gibt's durchaus viele Beispiele für und das wurde jetzt auch immer wieder in der Lore thematisiert, gerade die Arathor-Kampagne zeigt sehr deutlich.
Ja, pass mal auf, genau ab, da, ne? Na. Die machen ja sogar, finde ich, eine Unterscheidung in der Art des Lichtes. Denn die Arati, die ja nochmal uns ganz klar sagen, in welches Licht sie glauben und dass das heilige Feuer das reine ist und nicht der Glaube, wie sie ja zu Andin sagt, wie du den hast, ne, wie auch Tyralion und die Kirche des Lichtes her ist, das ist nicht das Gute, wie auch Tyralion zeigt. Und genauso hast du ja Liadrin und Lorthrimmar, die sagen, das Feuer unseres Sonnenbrunnens, das muss, je nachdem, wie es gefüllt wird, kann das halt auch übergehen. Aber egal, wo du eigentlich hinkommst, das Feuer dahinter, also das heilige Feuer, das scheint das Gute zu sein.
Ja, schöne Arati-Terminologie.
Ja.
Zum einen diese Geschichte, wo sie das heilige Feuer entdeckt haben, auch sehr stark vergleichen kann mit der Geschichte, als die Eredar das erste Mal mit Sageras in Verbindung gekommen sind. Sageras erscheint den Eredar als heiliges Lichtwesen und bringt ihnen irgendwie die Erlösung. Und übrigens wieder Jesus-Analogie mit Anshe. Der Erlöser. Er konvertiert das Volk und
etabliert
eine neue Religion und so weiter.
Ist das auch nicht sowas, sorry, wie gesagt, völliges Halbwissen, ist das da nicht auch sowas mit Moses und wieder die Ägypter, wie er auf den Berg ihm was erschienen ist und dann die Ägypter quasi ja befreit hat oder sowas? Ist das nicht auch sowas?
Der das Volk Israels befreit. Aber
Israel, okay. Ja, du weißt Bescheid. Ich und die Kirche, wir werden geil Freunde.
Da teilt sich das Wasser bei dir.
Ey, Gott sei Dank mach ich keinen Wein draus, ne?
Es gibt auch noch eine zweite Lesart für diejenigen, die das mit Sageras nicht so cool finden. Aus meiner Sicht mit der aktuellen, natürlich, man könnte immer sagen, man macht was völlig Neues, aber wenn wir jetzt auf das fußen wollen, was wir bisher haben, wäre für mich eine zweite Lesart, das mit der First-One-Geschichte aus den Shadowlands zu verbinden. Unter der Prämisse, dass es diese Ersten wirklich gibt. Ne? Also es gibt die Ersten und die Ersten sind 6 kosmische Götter. Die gehen den Titanen noch voraus. Vielleicht ist Arzort auch einer dieser Ersten. Entweder einer der 6 oder das 7. der Ersten. Aber diesen Wahnsinn von Firim. Und dann wäre, wenn jede kosmische Macht also wirklich ein Wesen hätte, wie das in Chronikenband 4 vermutet wird, dann wäre Anshe wahrscheinlich das Licht. Mhm. Die Repräsentation des Lichts. Das passt auch zu dem, was Anduin über Anshe sagt. Anduin hat wörtlich sowas gesagt wie, Anshe sei nur eine Repräsentation des heiligen Lichts.
Mhm. Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja. Ja, kann ja auch dann trotzdem immer noch Sageras sein und dass er ein gebundener First One ist.
Ja.
Und dass Eonath eine First One ist, was ja auch wieder dazu kommt. Antorus, ne, Amantul will reden und Eona sagt, du hältst jetzt die Klappe und dann hält er auch komischerweise die Klappe.
Das muss aber auch gleichzeitig, möchte ich auch dazu sagen, das muss auch kein Entweder-Oder sein, es kann auch ein Und sein.
Ja, yeah.
gerade in Koningenbahn 4 wird sehr stark betont, dass das die Glaubensvorstellungen der Bewohner der Shadowlands sind. Sprich, das ist das, was die draus gemacht haben. So, ne? Die nennen dann meinetwegen ein paar dieser kosmischen Entitäten die ersten, weil das halt, so haben die sich das halt zusammengereimt. Genauso wie die Tauchen sich das mit der Erdenmutter an Shiomusha zusammenreimen, genauso wie die Nachtelfen sich das mit Elun zusammenreihen und so weiter und so fort. Das heißt, jeder hat so ein bisschen aufgrund seiner eigenen Erfahrungen, seiner eigenen Kultur und so weiter diese großen Ereignisse anders gedeutet, anders bezeichnet, vielleicht auch ein bisschen Blödsinn dazu erfunden, wie das halt so ist. Und letztlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und das ist dann, finde ich, auch so ein sowieso noch ein Punkt, den lassen wir, glaube ich, häufig so ein bisschen außer Acht, gerade wenn wir so ein bisschen über Lore spekulieren. Und da möchte ich nochmal die Arati zitieren. Viele begabte Magier werden zurückgehalten von ihren monophasischen Denken oder so ähnlich, haben sie gesagt. Sprich, vielleicht ist Sargeras nicht das Licht. Vielleicht ist Sargeras nicht das Feuer. Oder Anshe, das Licht und das Feuer. Sondern vielleicht ist, wenn Sargeras mit dem Licht zusammenarbeitet, ist Anshe die Verkörperung dieser Zusammenarbeit oder sowas. Das heißt, es könnte auch noch so um Verbindungen, Verzweigungen und Schöpfungen gehen, die aus verschiedenen Mächten zusammen hervorgehen.
Ja, kann natürlich sein, ja. Ja,
ja, also die große Wahrheit steht uns noch bevor.
Die Frage ist, wird sie in Last Titan gelöst werden?
Ich sag, wir waren noch nie so wahrscheinlich dabei,
dass
wir eine Antwort bekommen wie in The Last Titan.
Ja, BlizzCon könnte schon sehr wild werden. Ich habe auch gestern tatsächlich viel mit meinem Chat oder vorgestern drüber philosophiert und überlegt, wie das sein könnte, wie man machen könnte, dass diese Last Titan schon so ein bisschen zeigen, ne? Die könnten natürlich schon so ein überarbeitetes Nordend zeigen oder so ein bisschen das Himmelssystem zeigen, was ja dann quasi kein Spoiler in dem Sinne wäre, also für Midnights Ende. Da bin ich sehr gespannt, ne, wie sie The Last Titan werden sie auf der BlizzCon safe zeigen, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Sei es, wenn es nur um Features geht oder so. Aber ja, da bin ich
nur ein Cinematic.
Ich glaube, ein Cinematic kriegen wir nett, weil damit könntest du, oder ja, boah, schwierig. Es ist unglaublich schwierig.
Das wäre das erste Mal, oder nicht? Also, war es nicht immer so, dass wenn über eine große, also eine neue Erweiterung gesprochen wird, dass dann das Cinematic kommt?
Nee, weil ich glaube nicht, dass da groß drüber gesprochen wird. Also ich glaube, die BlizzCon bezieht sich natürlich eher auf das Ende von Midnight, weil das werden wir dort in der Theorie schon, also wir werden in die Richtung auf jeden Fall gehen, weil auf dem PTR wird 12.25 sein. Und oder vielleicht schon 12.27 die ersten Informationen. Das heißt, wir wissen schon mal im Groben, wo wir hingehen wahrscheinlich, also ob wir jetzt im Weltkern gehen oder nicht. Das werden wir wissen. Das heißt, eher wird da wahrscheinlich ein fetter Cinematic zukommen, dass sie dazu was machen. Wie so der Übergang dann von Atal Utek zu kommt. 12.15, genau, 12.15, 12.17, genau. Das könnten sie machen. Sie könnten halt viele andere große Sachen bringen. Ja, ist schwierig, also ist wirklich schwierig. Ich meine, die Opening-Zeremonie wird, da wird ja immer meistens alles gezeigt, so, ne, von den ganzen Franchises. Und es wird voll, ne, Diablo ist angekündigt worden mit einer, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da haben sie die Fresse ziemlich weit aufgerissen. Also, nachdem Diablo 4 kein Diablo hat, das ist schon
Diablo
eigentlich, also entweder
ein neues großes DLC oder Diablo 5.
Genau, also entweder kommt Diablo 5 oder die machen den absoluten Breaker und sagen, boah, das wird so nicht so ein normales DLC, wie ihr jetzt DLCs habt, sondern wir bauen quasi Diablo 4.5 und ihr kriegt Diablo
oder
noch.
Oder halt ein Diablo-Spiel, was ein anderes Genre ist.
Ja, oder so, genau. Also diese drei Sachen müssen die bringen. Und das nimmt schon sehr viel Zeit inne, weißt du selbst. Das wird eine krasse Präsentation sein müssen. StarCraft, das Gleiche. Sie werden StarCraft Ghost zeigen müssen. Sie werden das zeigen müssen, was der Shooter ist. Ein Cinematic wird damit Sicherheit safe kommen. Und eine erste Feature-Liste wird damit Sicherheit auch kommen. So, dann werden sie irgendwas im Entertainment-Bereich haben. Joanna Ferris hat sowieso schon wieder gesagt, wir sind Blizzard Entertainment, wir sind nicht Blizzard Gaming. Wenn nicht jetzt, wann dann? Sie hat alles daraufhin vorbereitet, dass auf diesem Tag was gezeigt werden muss. Es deutet
ja so viel auf den WoW-Anime hin, ne?
Genau, also der WoW-Anime ist ja quasi schon Ja,
der fast ist ja gesetzt. Schon halb angekündigt.
Ist so. So, dann kommt Classic Plus auch noch. Wird, glaube ich, immer noch eine sehr kleine Announcement sein für Warcraft, aber es wird ein Announcement sein. Und es wird auch ein Cinematic dazu geben. Safe Call, weil die haben so viele Narrative eingestellt und sowas alles. Okay, da wird auch was kommen. So, jetzt haben wir schon fast, Bruder, die BlizzCon platzt jetzt schon die Öffnungszeremonie. Es ist jetzt schon eigentlich viel zu viel. Dann muss quasi auch die Vorstellung kommen von diesem anderen Game aus dem Warcraft-Franchise, was ja auch schon bekannt ist, dass daran gearbeitet wird. Es ist offiziell bekannt.
Ja.
Es sind offizielle Stellen. Aber
sie
können das
alles machen. Die Frage ist, sie würden es dann anders machen, als bisher BlizzCons waren.
Ja.
Ne, also es gibt ja von, sowohl von Gamescom Opening Nightlife als auch die ganzen Veranstaltungen in Amerika mit ja, rund um die E3, was früher die E3 war, was heute die Summer Game Fest und so weiter ist. Du kannst halt auch einfach dich hinstellen und immer, es kommt einer auf die Bühne, der Vice President of sowieso, der sagt drei Sätze, dann kommt Trailer, dann kommt der nächste Vice President oder sonst was und
mehr dann zusammen.
Einfach ein Trailerfeuerwerk, ja.
Mehr zusammen. Ja, kann natürlich sein und dann hinterher hast du halt die große Erklärung am nächsten Tag, ne, wo dann tak, dieses Deep Diving mehr stattfindet. Kann natürlich sein, ja. Aber ja, wir haben, ich glaube, dafür, dass wir einen Tag weniger BlizzCon haben, haben wir mehr Großes. Wird spannend und bin höchst interessant, was wir dann schon da wissen, wie es Midnight-technisch weitergehen wird. Wie gesagt, ich habe es anfangs angerissen gehabt. Finde ich auch nochmal, also wie gesagt, diese Theorie, dass Chris Metzen weitermacht, wo er aufgehört hat, die ist jetzt heißer denn je. Gerade wenn man jetzt diese Analogie ziehen könnte mit Mist of Pandaria, das letzte Add-on, was Chris Metzen ja noch wirklich in eigener Regie mitgebaut hat, mit Schlacht um Orgrimmar. Wir fangen im Tal der ewigen Blüten an, gehen in den Schlachtzug rein und enden dann in Orgrimmar. Wir haben im BFA das allererste Mal vom Team gehört, dass auch quasi die Allianz jetzt mal dran glauben muss. Da haben sie es offiziell gesagt, ne, dass die Allianz unbedingt mal dran glauben muss. In Shadowlands gab es den Leak mit Sturmwind. Dass Sturmwind mal ein Raid sein könnte. Und wenn wir jetzt dann davon, wie sich so alles gegeben hat, wir werden im Weltkern anfangen zu raiden. Kyralion dreht voll durch, weil Aleria da unten drauf geht. Von Xanathas getötet. Er wird also, von irgendwem zurückgeschickt.
Wenn der Weltenkern wirklich kommt, das ist dann ja 10.2, dann ist was auch immer da passiert, das Ereignis, warum die Titanen zurückkommen und dann passiert irgendwas.
Genau, aber du kannst da nicht das enden. Also am Weltenkern darf es nicht enden, weil
die Titanen dann zurückkehren, genau.
Genau,
aber weil der Punkt Xalatas ist, irgendwas in Gang setzt oder weil Azoth sich befreit oder whatever. Aber
du wirst doch Xalatas nicht stellen können oder so, das sondern weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Xalatas wird der Endboss
aber
werden.
Aber das
der
ist Saga. Vielleicht ein gutes Thema für die nächste Ausgabe.
In der nächsten Ausgabe haben wir eine neue Kampagne.
Dann reden wir darüber und wir reden in der übernächsten Ausgabe über den Weltenkern.
Ja, aber genau, das sind zwei wirklich noch fantastische Themen, die da auf uns warten. Ich bin gespannt, die Zul'jan-Kampagne, die kommt ja dann. Kam gestern ja auch zwei Bücher, die habe ich in den News vorhin ganz vergessen, weil ich sie extra verdränge. Hast du das schon mitgekriegt?
Nee.
Okay, nochmal News-Nachholung. Gestern kamen zwei Short-Stories raus und ich empfehle dir dringend, sie nicht zu lesen. Mach es nicht. Also, ich wurde jetzt auch schon mehrmals gewarnt. Pyromancer wurde gewarnt. Lasst es sein. Ich glaube, Blizzard hat's verkackt. Ich glaube, die sollte nächste Woche kommen.
Die noch nicht erscheinen sollen, oder?
Ja, die hätte wohl nächste Woche. Du spoilerst dir diese komplette Kampagne weg. Ich habe die Kampagne auch nicht gespielt, die ja nächste Woche kommt. Aber du sollst sie komplett wegspoilern und das ist nicht gut.
Okay. Ja, gut.
Auf jeden Fall, genau, drei Teile oder was sind das? Weiß ich nicht. Zwischen Lord Remateron und den Armani quasi, ne? So wie.
Wie ist die so die. Wahrheit.
Genau. Die
Bitter Truth. Mhm.
Und da soll man ganz klar nächste Woche erst die Kampagne spielen und dann das lesen. Ich glaube, so machen wir das aus. Also, wie gesagt, wir haben für nächste Woche definitiv jede Menge. Die drei Short Stories dann quasi und diese Kampagne. Das wird wahrscheinlich richtig großes Banger-Ding. Ich werde versuchen, es im Mittwoch direkt alles zu machen.
Ja, da machen wir nächste Woche wahrscheinlich das Thema und der Weltenkern muss warten. Ist aber auch vielleicht nicht verkehrt, weil genau, da wissen wir ja noch nicht so viel drüber.
Nee, wissen wir nicht viel, das ist dann eher so sehr viel Spekulatives, aber dann die Ansage an euch da draußen, packt doch mal bitte, weil es ist ja dann wirklich ein sehr spekulatives Thema, wo wir sehr viele Gedanken reinpacken können, packt das mal, was ihr denkt, wie das Ganze sein könnte, in die Kommentare.
Ja, oder zu Anche oder zu irgendeinem anderen Thema. Wir freuen uns immer über Kommentare und da korrigiert uns, was ich heute alles für einen Quatsch über das Christentum erzählt habe. Boah, ich bin da eigentlich relativ sattelfest.
Ich
Aber
nicht.
trotzdem, korrigiert mich.
Ich nicht. Ich würde Moses auch nach Ägypten laufen lassen.
Ja.
Ist
Also mir
mir
war
ganz
es wichtig,
egal.
warum ich daran nicht glaube. Das ist halt, ich
Das
habe mich
ist
damit
sehr
schon
gut.
beschäftigt.
Nee, das ist sehr gut. Nee, aber war ja wieder, also gerade das Anche-Thema, und da muss ich, das würde ich nochmal zum Abschluss sagen, ist, das haben wir jetzt gar nicht so mit aufgegriffen. Man hat es, glaube ich, gemerkt, aber nicht mit aufgegriffen, dass sie das Sonnenwendfest von einem, ja, es ist ein Weltereignis, wow, cool, zu einem so loreträchtigen Ding machen. Unglaublich stark. Es ist ähnlich wie das Halloween-Event. Das haben sie ja
Ich
da,
würde
dem
mich
haben sie auch
freuen, wenn
richtig
Sie
Lore
das mit
gegeben.
fast allen
Ja.
oder allen sogar Feiertagen machen würden.
Na, wir haben sie ja mit dem Halloween-Event, finde ich, angefangen, als sie dem kopflosen Reiter eine
Ja.
tatsächliche Lore gegeben haben und die richtige Geschichte dahinter aufgebaut haben. Mega gut, also wirklich absolut klasse. Jetzt frage ich dich, welches Event siehst du dann als nächstes, wo du auch lore-technisch sagst, ja, da geht's richtig rund dann, ne? Also da könnte man richtig was draus
Also ich
machen.
fände eine Überarbeitung lore-technisch, vor allem auch vom dunklen Mond Jahrmarkt geil.
Oh, okay. Okay. Ja.
Also weiß ich nicht, ob das als Feiertag gilt,
Ja, ist auch
aber
Weltereignis, ja.
ja.
Ja, gut, kann man natürlich machen. Ich würde tatsächlich, meine Favoriten sind zwei ganz andere, die gänzlich vergessen wurden. Das Winterhochfest in einem, weil wer ist Allvater Winter? Aber das ist, glaube ich, eher so irdisch. Aber viel interessanter wäre eine komplett krasse Überarbeitung vom Mondfest.
Ja. Das würde natürlich passen jetzt zum Sonnenwendfest, dass man auch das Mondfest nochmal anfasst.
Ja.
Und dann einen stärkeren Fokus dann wahrscheinlich auf Elun statt auf Anche oder
Ja,
Mische.
genau. Genau. Das, da hätte ich richtig Bock drauf, dass wir jetzt quasi, Mondfest ist ja gar nicht mehr so lange hin, dass wir da, ja, dass
Boah,
das
wäre
mehr in den
cool, wenn
Vordergrund
uns dann
kommt.
eine Nachtelfin oder so und
Ja.
eine Blutelfin oder so ein bisschen was über den Mond erzählt oder
Boah, ja,
vielleicht
und
noch irgendein anderes Volk.
das ist das, was ich sehen will. Was ich eigentlich, ich will es nicht sagen, weil Leute haben da, glaube ich, eine andere
Vielleicht auch ein
Interpretation.
Ork, der ursprünglich zum Schattenmond-Clan gehörte oder so.
Ja, kann man ja bringen. Weil ich erwarte das tatsächlich schon irgendwie, wenn es nicht dieses Jahr, weil ich mir sage, realistisch gesehen, zwei große Überarbeitungen, ja, kann ich nachvollziehen, dann die machen. Spätestens nächstes Jahr, wo wir dann ja auch in The Last Titan schon wären. Ja, da wären wir schon in The Last Titan. Ja, wären wir. Da finde ich, so eine Überarbeitung muss sein.
Ja. Ja.
Es ja,
Gut.
ist schon fast bald. Februar.
Das ist quasi morgen.
Ja. Die
Also
Zeit
mir,
fliegt. Ich
ja.
bin Chromie. Was ist los? Ich habe gestern, morgen, morgen, gestern, vorgestern und so. Wisst ihr,
Ja, wie sagt der
Zeit.
Chrome immer? Hallo, tschüss, ich bin so.
Haben wir uns nicht schon mal gesprochen? Ha?
Ja, genau.
Also. Sorry. Ja gut, alles klar. War geil. Schreibt eure Gedanken und eure Sülze. Liked, Daumen hoch, abonnieren. Was nicht alle sonst.
Genau. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.